down, set, ranked.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und unsere vierte und letzte Folge Ranked steht an. Damit auch die letzte Folge vor unserer Sommerpause, die aber wie letztes Jahr nur 2 Wochen lang sein wird. Diese Folge, die ihr hier gerade hört, die haben wir voraufgezeichnet. Sollte eigentlich nichts an unserem Ranking ändern bis dahin. Also ich hoffe nicht, dass einer von denen seine Karriere beendet.
Ich wollte gerade sagen,
in 2 Wochen.
Der eine Punkt, der irgendwie einfallen würde, wäre das überraschende Karriereende von irgendwem. Aber sonst eigentlich nicht.
Nee. Machen wir jetzt das zweite Mal erst. Wir haben ja alle anderen Positionsgruppen schon das dritte Mal gerankt in diesem Format. Aber wir hatten zu Beginn alle Defensive-Spieler versucht zusammenzufassen.
Wir wollten Defense halt mit drin haben, weil klar, Quarterback ist irgendwie klar, Receiver ist irgendwie klar. Running Back ist eine sehr beliebte Position, über die auch viele Leute eine Meinung haben. Und wir wollten Defense drin haben, wir wussten aber von Anfang an, also ursprünglich hatten wir, glaube ich, sogar mal über nur 3 Folgen nachgedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwas, wollen wir zu Defense haben. Und dann hatten wir so die Gesamtdefense, das war aber sehr unbefriedigend, haben auch viele Feedback zugeschrieben. Wir fanden es auch dann also ist natürlich super schwer zu ranken, wie vergleichst du einen Corner mit einem Linebacker, mit einem Defensive Tackle und so weiter. Und Edge ist halt schon, würde ich sagen, auch so im Liga-Konsens, in der Wahrnehmung, die Premium-Position auf der Seite des Balls. Und auch die, muss man ehrlicherweise auch sagen, wo die Qualität am höchsten ist. Also jedes Mal, wenn ich durchs Edge-Ranking gehe oder versuche, mein Edge-Ranking aufzubauen, bin ich an 11, 12, 13, ähnlich wie bei den Receivern, und habe halt immer noch richtig, richtig gute Spieler.
Und es ist die Position, die am wenigsten volatil zu sein scheint. Also
richtig.
Klar, es gibt dann so ein paar Verschiebungen, aber an der Spitze sind dann schon eigentlich jetzt die letzten Jahre immer die gleichen Spieler, die auch konstant auf dem hohen Level performen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will noch gar nicht so viel vorweggreifen. Wie immer ein kurzer Blick auf unsere Rankings letztes Jahr und das, was wir vielleicht hätten besser machen können. Da muss ich ganz klar sagen, Will Anderson, da war ich sehr optimistisch. Ich als jemand, der eigentlich bei Rookies dann doch erstmal noch die angezogene Handbremse hat in diesen Rankings.
Stimmt,
da ist es mir auf die Füße gefallen, dass ich es da mal nicht gemacht habe. Aber wir sprechen später noch über Will Anderson. Aber den hatte ich auf 6 mit Sternchen sogar. Aber ich will da noch gar nicht so viel vorweg verlieren, weil wir sprechen über Anderson noch später und da habe ich auch noch ein paar Gedanken zu.
Für mich ist es Trey Hendrickson, auch relativ easy. Den hatte ich auf 12 letztes Jahr. Und ich meine, Edge ist eine starke Positionsgruppe, wie gesagt, also auch viel Konkurrenz. Das heißt, du hast eben, wie gesagt, auch gute Spieler, die mal nicht Top 8 sind. Und man kann das durchaus erklären und auch im Rückblick rechtfertigen. Aber ich hatte ihn halt trotzdem 5 Spots wahrscheinlich zu niedrig, wenn nicht sogar mehr. Für mich war er mit Blick auf die Top 10, ich habe meine Argumentation auch nochmal angeguckt vom letzten Jahr und auch versucht, mich da rein zu versetzen, wie man zu dem Ranking kommt. Für mich war er letztes Jahr zu eindimensional. Eben ein absoluter Top-Tier-Pass-Rusher, aber nicht der Spieler gegen den Run, was die anderen in der Top 10 dann auf der Seite oder in der Hinsicht leisten konnten. Und er war auch einfach nicht so ganz so gut 2023 insgesamt, was die Run-Defense angeht. Zu sehen, wie er halt diese Leistung bestätigen konnte in dieser schlechten Defense, in einer schlechten Front, plus dabei sogar auch wieder ein bisschen besser gegen den Run war, das hat mir auch klar gezeigt, ich war da zu niedrig. Und es war für mich auch ein Punkt, den ich mitgenommen habe in die Analyse dieses Jahr, weil ich, als ich mein Ranking durchgegangen bin, dann auch neben Hendrickson ein paar Spieler einfach höher gerankt habe oder ihnen Tiebreaker gegeben habe, weil sie kompletter sind. Also weil sie gute Pass-Rusher und vielleicht sehr gute Run-Defender sind oder gute bis sehr gute Pass-Rusher und gute Run-Defender. Und Jadeveon Clowney hatte ich auf 11 gerankt letztes Jahr zum Beispiel. Za'Darius Smith hatte ich zu hoch gerankt. Rashawn Gary hatte ich zu hoch gerankt. Da bin ich ein bisschen von weggegangen. Wir werden aber bei einem ein oder anderen drauf kommen, weil ich finde schon die Frage, ist es ein Difference-Maker gegen den Run, spielt hier in dem Ranking schon auch eine wichtige Rolle.
100%. Ich hatte Hendrickson ein bisschen höher. Gleichzeitig muss ich dich da selber sozusagen verteidigen. Also ich hatte ihn auf 9. Weil, was wir ja auch bei Trey Hendrickson, was bei ihm zutrifft, ist, dass wir halt mehrere Jahre Sample Size schon hatten, die jetzt nicht auf dem Elite-Niveau waren. Also da so ein bisschen vorsichtig zu sein im Sinne von, kann er das bestätigen, finde ich absolut fair. Und wir sind ja beide in die Richtung gegangen. Bei mir hat er dann scheinbar ein paar Tiebreaker gegen diese Spieler gewonnen. Also die Top 8 war, glaube ich, relativ klar für mich, aber dann dahinter. Und trotzdem würde ich sagen, A, ich hatte ihn auch zu tief und B, ich kann es nachvollziehen, dass man da noch vorsichtig war.
Ja, ja, es ist sein, ich glaube, sein Standing in der allgemeinen Wahrnehmung hat auch einen Riesensprung gemacht, weil halt die Total Stats jetzt auch da waren. Also er hat ja wirklich zwei Jahre in Folge unfassbar viele Sacks gehabt. Genau. Ja. Das lässt einen Spieler auch in der allgemeinen Wahrnehmung höher klettern. Versuchen wir hier natürlich möglichst auszublenden, aber man kann sich ja auch nicht komplett davon befreien.
Naja, aber es gibt ja die Spieler, die dann aus wenigen Pressures viele Sacks machen. Das lässt uns dann meistens relativ kalt.
Richtig, genau.
Ja. Aber er hatte ja auch die Pressure.
Das ist er nicht. Also, das ist er nicht, genau.
Dementsprechend, glaube ich, laufen wir da bei ihm nicht Gefahr. Wenn du ihn nicht erwähnt hättest, hätte ich schon noch angesprochen, ob wir hier Rashan Gary an 8 komplett unkommentiert lassen.
Ja, Rashan Gary war, ich weiß auch da noch, auch da meine Überlegung letztes Jahr war eben, ich glaube, er kriegt quasi die Kurve wieder hoch und dann mit neuer Defense, da hatte ich drauf gezockt, so ein bisschen, also ich bin ja generell bei Gary immer eher auf der, also nicht immer, aber in den letzten Jahren eher auf der höheren Seite gewesen. Pre-Draft eigentlich gar nicht.
Im Vergleich zu mir auf jeden Fall.
Genau, im Vergleich zu dir.
Zu unserem Supporter Rashan Gary for MVP nicht.
Ja gut, da
kommt keiner. Der schon häufiger Fragen gestellt hat. Aber ja, im Vergleich zu mir auf jeden Fall.
Und er ist aber halt auch einer dieser Spieler, deswegen hatte ich ihn gerade kurz genannt, die wie Clowney, was Clowney jetzt mittlerweile ist, was so Darius Smith ist, diese Art Spieler, die ein relativ komplettes Profil haben, aber halt jetzt nirgends diese Superstars in Klammern mehr sind, sondern halt gute, sehr gute Spieler insgesamt. Die können viele Snaps spielen, die sind verlässlich gegen den Run, die kommen auf ihre Pressures als Pass-Rusher, aber eben nicht diese Top-10-Spieler. Und da dachte ich schon, dass Gary das nochmal sein wird, dass, dieses Jahr, Spoiler, ist er nicht mit dabei.
Nee, zu Recht nicht in der Top 10 mit dabei, mit der wir jetzt anfangen. Wie gesagt, wie immer eine kombinierte Top 10 aus unseren beiden Rankings und ein Spieler, bei dem wir uns sehr einig sind, was die Platzierung angeht, ist unsere Nummer 10, ist Will Anderson von den Houston Texans. Bei mir auf 11, bei dir auf 10 und ich habe ja eben gesagt, wir sprechen noch über ihn. Ich finde es gut, dass er dann insgesamt noch Top 10 ist. Ich war letztes Jahr zu hoch mit Platz 6 und Sternchen. Leider hat das zur Folge, dass jetzt mein Star-Player, der den Stern von mir bekommen hat, dieses Jahr aus der Top 10 fällt. Mhm. Aber damit kann ich leben, weil Will Anderson wieder auf einem hohen Niveau gespielt hat, in den Playoffs richtig, richtig stark war. Mein Problem, was ich mit Anderson habe und weswegen ich auch ganz klar sage, den hatte ich zu hoch nach dem ersten Jahr, ist halt dieser ausgebliebene Sprung, den ich erwartet habe. Weil warum ich ihn überhaupt letztes Jahr so hoch hatte, war die Hoffnung, dass er eben noch mal einen Schritt besser wird. Aber er ist für mich ein guter Reminder und ein gutes Beispiel, warum ich grundsätzlich dann doch erstmal abwartend bin. Und da gab es auch schon einige Kommentare, jetzt gerade nach dem Wide-Receiver-Ranking, Christoph ist zu skeptisch oder zu abwartend. Aber ich finde, Will Anderson, gut, ist eine andere Position, aber trotzdem ist ein gutes Beispiel, dass halt so 17 Spiele Sample-Size nicht immer bedeutet, okay, die waren gut, jetzt wird er nächstes Jahr besser. Das ist ja das, was wir immer sagen. Eine Entwicklung von einem jungen Spieler ist außer bei Madden vielleicht nicht linear. Und du kannst dich nicht drauf verlassen. Und ich finde, die Saison von Will Anderson, die war gut, die war richtig gut, aber halt nicht besser als sein erstes Jahr. Oder vielleicht, wenn in manchen Bereichen sogar schlechter, würde ich sagen. Und trotz mehr Support. Ich glaube, das war auch ein Faktor für mich, zu sagen, okay, er ist nicht mehr dann der alleinige Pass-Rusher, er hat mehr Hilfe dazu bekommen, die Defense sollte insgesamt noch ein Stückchen besser sein. Und dann sind halt seine Zahlen weiterhin schon noch ein gutes Stück entfernt von den absoluten Top-Spielern. Und dieses Gap konnte er halt nicht schließen, weswegen er auf Platz 6 letztes Jahr zu hoch war. Aber Platz 10 ist okay.
Ja, ist noch viel zu früh für Victory Laps, deswegen halte ich mich da noch ein bisschen. Also deine Anspielung war natürlich auf Neighbors vor allem im Wide Receiver Ranking. Für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, das sehr gerne nachholen. Aber der Punkt für mich hier eben in der Diskussion wäre dann, oder mein Gegenargument wäre dann eben, ich glaube, ein Stück weit kann es eben aber auch damit zusammenhängen, wie man die Rookie-Saison von einem Spieler relativ zur Pre-Draft-Einschätzung des Spielers bewertet. Mhm. Und bei Will Anderson für mich, ehrlicherweise war er halt das, was ich Pre-Draft erwartet habe. Ein super hoher Floor, mhm. Tonesetter für die Defense, ein physischer Run-Defender, einer, der Power mitbringt. Aber nicht dieser Top-Level, also vor allem nicht dieser Top-Tier-Sack-Guy, nicht dieser Top-Tier-Elite-Pass-Rusher, das nicht. Und vielleicht auch im Gesamtpaket eher ein sehr guter Spieler als ein Elite-Spieler. Und nicht, ne, nicht dieser, was wir auch damals Pre-Draft gesagt haben, das ist jetzt nicht kein Miles Garrett-Prospect, das ist kein Nick Bosa, Chase Young-Prospect, sondern vielleicht so eine Stufe drunter. Und das fand ich, war er als Rookie dann auch wenn er sehr gut war als Rookie, klar. Und das fand ich letztes Jahr auch. Also auch die Zahlen sind ja auch vergleichbar. Du hast gesagt, ein, zwei Sachen sogar schwächer. Aber eben so Pass-Rush-Win-Rate jeweils knapp außerhalb der Top 10 in den beiden Saisons, knapp über 50 Pressures. Eben so ein Top 20 Pass-Rusher und dann das, was er als Run-Defender dazu bringt. Und dann hast du halt so einen Top 12 Edge-Verteidiger in Summe.
Ja, das Ding ist halt aber, also ich stimme dir da grundsätzlich zu, wir waren da ja auch ähnlicher Meinung Pre-Draft. Wenn dann aber so jemand direkt so reinstartet, auf einer Position, wo mein Eindruck ist, gut, wir kommen gleich noch zu einem Rookie, ehrlicherweise, aber wo mein Eindruck ist, dass selbst die Top-Spieler zumindest häufiger mal auch ein Jahr Anlauf gebraucht haben, manche sogar noch länger, das ist keine Position, wo jetzt viele Rookies sofort einschlagen. Und wenn dann jemand kommt wie Will Anderson, der Pre-Draft hoch eingeschätzt wurde, vielleicht nicht das Elite-Prospect, aber trotzdem hoch, und der dann direkt so eine richtig gute, wenn auch nicht Elite-Saison spielt, da hat es mich dann halt in die Richtung gezogen, naja, vielleicht ist ja doch das Ceiling höher, als wir gedacht haben. Vielleicht macht er nächstes Jahr noch den Schritt. Ich will immer noch nicht ausschließen oder nach wie vor nicht ausschließen, dass er tatsächlich diesen noch machen kann. Aber er hat ihn halt in diesem zweiten Jahr zumindest nicht gemacht.
Und vor allem, wenn er halt immer jetzt irgendwie die nächsten paar Jahre irgendwo zwischen 8 und 11 ist, dann ist es ja trotzdem ein richtig guter Spieler. Also das, wir argumentieren jetzt hier die negative Seite in dem Sinne, weil du höher war bei ihm letztes Jahr, weil er niedriger auch in unserem Konsens-Ranking dann ist. Aber wenn der immer irgendwie 8, 9, 10, 11 ist in unseren Konsens-Rankings, sagen wir die nächsten 3-4 Jahre, reden wir ja trotzdem über einen richtig guten Second-Tier-Edge-Verteidiger.
Ja. Also Will Anderson auf der 10. Machen wir weiter mit Platz 9. Auch da sind wir nah beieinander. Ich habe ihn auf 8, du hast ihn auf 9. Weil du ihn fallen gelassen hast wie eine heiße Kartoffel. Das muss
das
man schon
Äquivalent,
sagen.
Das ist mein Äquivalent zu deinem Will Anderson.
Ja,
im Ranking,
absolut.
Im Ranking, ja.
Josh Hines Allen, Jacksonville Jaguars. Also, dass du ihn fallen gelassen hast, wir reden hier immer noch von einem Top-10-Spieler bei uns beiden, aber wo hattest du ihn letztes Jahr? Deutlich höher.
Nein, 6, auf Platz 6.
Deutlich höher. 3 Plätze höher. Aber es war auch ein enttäuschendes Jahr von Josh Hines Allen. Und trotzdem, es war halt in einer brutal schlechten Defense. Das wird heute übrigens noch häufiger Thema sein. Hm. Pass Rusher in einer schlechten Defense. Da hat er jetzt nicht ganz so gut performen können, wie das andere konnten. Aber es ist halt immer noch ein Spieler, der keine 28 Jahre alt ist, wo ich glaube, in einem guten Jahr hat er Top 5 Potenzial. Oder Top 6. Sagen wir Top 6. Na,
ich finde
Top 5.
Ich finde, der Unterschied zwischen ihm eben und Will Anderson ist ein Stück weit, dass bei Anderson bin ich mir relativ sicher, was den Floor angeht. Auch jetzt für die nächsten 3 Jahre versuchen zu prognostizieren. Bei Hines Allen sehe ich eben mehr das, was du gerade gesagt hast, diese Spikes, der ist mal in einem Jahr ein Top 3 Pass Rusher. Das hat der, finde ich, mehr drin. Hat er ja schon gezeigt, war ja der vorletztes Jahr.
Ja, genau, aber deswegen, also. Wenn man jetzt nur auf die letzte Saison guckt, dann hat er eigentlich in der Top 10 nichts verloren, aber mit dem, was er davor gezeigt hat und was halt noch mit einem Spieler in dem Alter und mit dem Potenzial drin sein sollte, glaube ich, haben wir da den Sweet Spot für ihn gefunden. Für dieses Jahr zumindest.
Ich glaube auch. Und für mich auch ähnlich jetzt wie Will Anderson, auch wenn er auf einem anderen Weg dahin kommt. Aber Hines Allen für mich etabliert sich mehr und mehr in dieser zweite Hälfte der Top 10 Range. Also wahrscheinlich ist 6 sein Ceiling. Realistisch betrachtet, vielleicht ist es mal 5 in einem extrem krassen Jahr oder so, aber ne, grob, das ist sein Ceiling. Und 11 oder 12 ist wahrscheinlich aber auch sein Floor, wenn wir jetzt diese Rankings machen. Ja. sehr konstante Production als Pass-Rusher, auch hier letztes Jahr, ne? Ich meine, ja, die Zahlen insgesamt sind natürlich runtergegangen zu dem davor, weil er davor auch einfach ein Career-Year hatte. Aber letztes Jahr auch wieder zwischen 10 und 20, was Pass-Rush-Win-Rate angeht. Platz 10 in Pressures unter Edge-Rushern. Letztes Jahr auch wieder so diese 8 Sacks gehabt, ne? Das ist natürlich, das sieht dann doof aus, wenn du dir die Stats anguckst und dann das Jahr davor waren 17,5. Letztes Jahr waren es 8. Aber er ist, finde ich, einer, der selbst in so einem Jahr immer noch ein guter Impact-Pass-Rusher ist. Und er ist ein solider Run-Defender. Deswegen, ja, ich glaube, der wird ähnlich wie Will Anderson in dieser 8 bis 12, 7 bis 12 Range wird er sein die nächsten Jahre. Und wie du gesagt hast, er hat halt im Moment ein wenig das Problem, dass Jacksonville's Defense einfach übel war und dass dann auch der individuelle Pass-Rusher in den meisten Fällen zumindest nicht gut aussieht, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Ja, und haben wir schon häufiger gesagt, aber Sacks sind halt eine ganz schwere Bewertungsgrundlage, weil sie A, sehr volatil sind, sehr eine inkonstante Statistik sind und auch irgendwo, ja, wie soll man sagen, also natürlich die Top-Spieler haben über Jahre gesehen wahrscheinlich auch die meisten Sacks so im Vergleich, aber nur auf ein Jahr bezogen kann das schon sehr variieren. Auch Myles Garrett, wenn ich mich richtig erinnere, hatte auch schon Jahre, wo es sacktechnisch ganz dürftig aussah. Und das ist halt auch irgendwo ein Teams, also du brauchst auch mal ein bisschen Support vielleicht von rechts und links, damit man Quarterback auch einfach nicht reinläuft. Also,
hast du diese 3 Cleanup-Sacks, dann sehen die Stats schon viel, viel besser aus, solche Sachen.
Calvin Neu ist auf Platz 5 nach Sacks in der Regular Season dieses Jahr.
Also ihr müsst ja einfach euch mal so überlegen, ja. Wir reden ja bei den Sack-Leadern in der Regel auf eine Saison gesehen, Regular Season gesehen, von 16 bis 19 Sacks. Irgendwo in der Range ist der meistens der Sack-Leader. Sagen wir mal 18 Sacks nehmen wir mal. Wenn du 18 Sacks hast, dann bist du ein richtig, richtig guter Pass-Rusher. Das sind 18 Plays von roundabout 450 bis 500 Pass-Rush-Snaps, die zu den Pass-Rusher spielen, die Top-Pass-Rusher. Das ist halt auch so ein kleiner Teil von dem, was du machst, dass eben diese ganze Nummer mit Pressures und mit Pass-Rush-Win-Rate und welchen Impact hast du auf ein Passing-Down auch außerhalb von deiner individuellen Stat-Production und natürlich auch die Run-Defense, dass man das schon mehr zusammenpacken muss. Und ich glaube, wer uns schon länger hört, der weiß auch, dass wir da eher noch auf diese Dinge schauen. Ich weiß tatsächlich oft gar nicht genau, wer jetzt der Sack-Leader war. Für sowas wie heute gucke ich es danach natürlich, aber wenn du mich jetzt Woche 11 fragst, wer ist gerade Sack-Leader, habe ich in der Regel keine Ahnung.
Vor allem, weil ja die offizielle Zählweise auch anders ist, zum Beispiel wieder hier von PFF.
Stimmt.
PFF hat keinen halben Sex, was ich, sag ich auch, gefühlt jedes Jahr in dieser Folge, komplett nachvollziehbar finde, weil was ist ein halber Sack? Entweder bist du am Sack beteiligt, dann ist es dein Sack. Es können mehrere Leute einen Sack haben, in meinen Augen. Ja, allem, warum dann einen halben können, draus machen? Und dann, wann ist es ein halber Sack?
Genau, und vor allem können. Ich finde es sinnvoller, wenn mehrere Leute einen Sack haben können, als dass 3 Leute einen halben Sack haben beim gleichen Play. Weil das kann ja auch passieren, wenn 3
Sacks,
Leute
anderthalb Sacks vergeben, ja.
Richtig.
Wow. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, so ist es nun mal. Wir machen weiter mit Platz 8, der eigentlich geteilter 9. Platz mit Josh Hines Allen geworden wäre, weil wir es genau umgedreht haben. Aber es ist dein Star-Player. Jared Verse, Rookie Edge Rusher von den LA Rams. Da hat Adrian wirklich gedacht, er muss hier noch einen Stern vergeben. Also stimmt, du musstest auch eigentlich einen Stern vergeben, sonst wäre nicht Achter geworden. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie du überlegt hast, der Kröger wird da skeptisch sein, das ist ein Rookie. Ja, dem gebe ich auf jeden Fall meinen Stern. Aber da muss ich halt ganz ehrlich sagen, also es gibt ja auch andere Rookies, die in der Top 10 bei mir gekommen sind, auch bei den Wide Receivern zum Beispiel. Nach so einer Saison, da fehlen mir dann halt auch die Argumente, um vorsichtig zu sein, weil nach so einer Saison, wenn er kein Rookie wäre und schon mehrere Jahre auf dem Niveau gespielt hätte, das er gespielt hat, dann wäre er noch höher, dann wäre er deutlich höher. Aber so Ende der Top 10, ich habe ihn auf 9, du auf 8 mit Sternchen, wie gesagt, ich finde, das ist der richtige Spot für Jared Verse nach so einer brutal starken Saison und vor allem nach richtig starken Playoffs, das darf man auch nicht vergessen.
Es ist noch der richtige Spot. Ich glaube, nächstes Jahr wird er noch höher sein, tatsächlich. Die Saison war der Wahnsinn. Also auch nur mal im Vergleich zu dem, was Anderson letztes Jahr, also im Jahr davor als Rookie gemacht hat. Ja. Verse letztes Jahr Platz 4 in Pressures unter Edge-Rushern in der Regular Season, also ohne Playoffs sogar eingerechnet. Platz 5 in Pass-Rush-Win-Rate, Platz 3 in True-Pass-Set-Win-Rate, also wo Screens und Play-Action und sowas rausgefiltert wird. Top 10 in Production gegen Double-Teams, Platz 4 unter Edge-Rushern in Run-Stops. deutlich vor Micah Parsons und Myles Garrett und Bosa, ja, und Watt und diesen anderen Top-Tier-Edges. Also, der ist näher dran, Richtung Top 5 zu klettern, in meinen Augen, als er dran ist, Richtung Bottom sozusagen der Top 10 zu fallen. Sample Size ist natürlich ein fairer Punkt und auch der Grund, warum ich jetzt ihn nicht noch höher hatte als 8 mit meinem Bonus. Aber wenn er das bestätigen kann, glaube ich, werden wir nächstes Jahr aber über ihn Top 5, Top 6 sprechen. Er war als Rookie einer der komplettesten Edge-Verteidiger insgesamt in der NFL, jetzt rein auf die vergangene Saison geguckt. Und deswegen, ich meine, es ist ein Spieler, bei dem ich wahrscheinlich ein bisschen biased immer noch bin, weil ich einfach Pre-Draft das so ein Plant-My-Flag-Spieler schon war und das dann natürlich geblieben ist. Aber auch als ich ihn mir jetzt nochmal angeguckt habe, einfach, das ist wirklich das, was ich als Disruptor bezeichnen würde. So einer, der immer nervt, der immer irgendwie ein Play ist aus Sicht der Offense, ein super guter Edge-Setter ist, der Übersicht aber auch hat, der natürlich die Power nach innen hat, den Pass-Rush, das ist ja so ein bisschen sein Markenzeichen. Mit der hat er halt auch einen Impact, wenn er nicht direkt zum Quarterback kommt. Das ist das Thema, was wir gerade hatten, einfach weil er entweder den Quarterback aus der Pocket raustreibt direkt oder auch einfach Räume killt. Also dass ein Raum, der dann vielleicht gegen einen anderen Edge für den Quarterback da wäre, um die Pocket zu bearbeiten, nicht da ist mit Jared Verse. Wo ich ihn fast noch ein bisschen unterschätzt fand, als ich ihn mir jetzt nochmal angeguckt habe, ist, was seine Moves angeht. Weil natürlich hat er viel Power und viele Teile seines Spiels funktionieren auch in erster Linie erstmal mit Power. Aber er hat halt auch sowohl den Motor damit, klar, das ist auch was wir bei ihm wussten. Ich finde aber auch gerade, wie er die Hände nutzt, um damit zu gewinnen, wie er auch mit Quickness teilweise überrascht und wie er dann auf diesen ganzen Power-Moves sein ganzes Arsenal aufbaut, das finde ich richtig, richtig stark schon bei ihm. Und deswegen habe ich da auch wenig Zweifel, dass das für mich dann so ein Spieler wird, wo ich dann nächstes Jahr sage, da war ich aber zu hoch, der ist eher Top 15 als Top 10.
Aber dann hast du ihn eigentlich fast zu niedrig, würde ich sagen. Also wenn du fest davon ausgehst,
das ist das Problem mit der Position halt ein Stück weit, finde ich. Weil es einfach so gute Spieler gibt.
Ja, okay. Ja, die Spitzengruppe ist schon sehr gefestigt, weil die halt wirklich jahrelang auf einem ähnlichen Niveau gespielt haben.
Genau.
Wie es Jared Verse jetzt ein Jahr gemacht hat. Das ist auch 100% meine Argumentation. Mhm. Eine Sache, da würde ich schon noch ein bisschen, also ja, er war insgesamt gut gegen den Run, aber schon auch Hit and Miss. Also wenn du vor allem von Run-Stops sprichst, also gestoppte Run-Plays, Tackles hinter der Line of Scrimmage, dann ist er da sehr gut. Gleichzeitig ist aber auch der Edge-Defender mit den meisten Miss-Tackles.
Ja, das hat mich auch überrascht. Ich finde es schwer, das zu erklären. Ich weiß nicht, ist dir was aufgefallen, als du jetzt irgendwie die Analysen gemacht hast?
Ich hätte noch mehr Run-Plays gucken müssen. Ich habe mir vor allem noch mal Pass-Rush-Plays angeguckt. Aber ja, das ist schon eine Zahl, die extrem heraussticht, weil sie wirklich sehr hoch ist.
Ja.
Es gibt ja so Spieler, die grundsätzlich kannst du Runs häufig im Backfield stoppen, wenn du hohes Risiko gehst.
Das wollte ich gerade auch sagen, ja, genau.
Und das wird er wahrscheinlich gemacht haben, häufig spekuliert vielleicht auch haben. Hohes Risiko, was den Tackling-Winkel angeht. Und wenn du dann daneben liegst oder der Gegenspieler das durchschaut, einen Schritt schneller ist, dann geht sowas auch schnell aufs Miss-Tackle-Konto.
Ich glaube, es ist nicht mal unbedingt die Risikobereitschaft und sondern vielleicht noch mehr die Spielweise, weil er ja schon Verse ja schon sehr viel mit der Power auch arbeitet, gegen den Run natürlich, klar. Und ja, da finde ich manchmal auch die Gefahr hat, Plays halt so einen Schritt zu überlaufen.
Ja, und junge dann kommst Spieler du halt, neigen dazu, auch den Kopf runterzunehmen.
Kann also, auch passieren, genau.
Nicht die Augen dauerhaft im Backfield zu haben, das ist auch eine Frage von Erfahrung.
Absolut.
Gerade viele Erfahrene, die wissen dann schon, was kommt. Und dann ist das gar kein Spekulieren mehr, sondern es ist einfach nur zu beobachten, die Plays zu kennen. Und da bist du als junger Spieler natürlich unterlegen, einfach wenn du noch nicht so viele NFL-Plays gesehen hast.
Ich wollte zwei Sachen dazu reinbringen. Also zum einen, anknüpfend daran, genau, sehe ich auch so. Und eben der Punkt, wie spielst du den Run? Was ist das, was du versuchst zu erreichen? Und was ist deine eigene Spielweise? Also sprich, bei Verse eben viel Power, viel nach innen pushen. Dann kann es halt eher noch mal passieren, der Back macht noch mal einen scharfen Cut und du kriegst halt nur einen Arm dran und er ist weg. Siehst du auch, nicht nur bei den Power-Rushern, sondern vor allem bei den Speed-Rushern. Weißt du, wer in der Top 3 war letztes Jahr, was Miss-Tackles, also Miss-Tackle-Rate gegen den Run angeht? Unter guten Edge-Rushern, würde ich es mal beschreiben. Oder unter produktiven Edge-Rushern?
Wenn du so fragst,
ich gebe sie dir.
Ja.
Oder willst du einen raten? Willst du einen raten?
Ja, irgendwie, also wenn du so Micah Parsons nicht, der ist zu gut gegen den Run.
Ja, der ist zu gut, nee. Nick Bonito, Speedrusher.
Ja, Speedrusher, ne? Ja.
Super, super explosiv.
Witzig, ich hatte Nick Bonito im Kopf, aber ich, also du meinst, du hast ja so den Fokus auf die guten Pass-Rusher gelegt, dass ich dachte, wir reden so von Top 5, Top 6. Ja. Nick Bonito ist dann schon noch mal ein bisschen dahinter.
Genau, also Nick Bonito, Will McDonald, Speedrusher. Andrew Van Ginkel ist Top 8. Auch einer, der mit Explosivität viel macht, der auch sehr aggressiv ist. Und dann ein anderer Punkt, den ich auffällig fand, als ich dieses Ranking angeguckt habe, eben Miss Tackle Rate gegen den Run, auch nämlich in der Top 11, ist Byron Young, der andere Edge-Verteidiger von den Rams. Was mich so ein bisschen zu der Frage gebracht hat, ist es vielleicht was bei den Rams, dass sie das wollen? Also nicht, dass sie wollen, dass sie die Tackles verpassen, aber dass sie wollen, dass die Edge-Rusher halt vielleicht ein bisschen schärfer nach innen kommen oder bestimmte Spots mehr verteidigen, um dann eben gezielt dahinter quasi, ne, Linebacker, Safety, was auch immer, anzubringen. Also das ist jetzt eine Vermutung, da habe ich keinen finalen Take dazu. Das fand ich nur auffällig, weil ich glaube, es sind auch die einzigen beiden, das einzige Team, wo beide Starting Edge Rusher in der Top 11 sind, was Miss Tackle Rate gegen den Run angeht.
Auf Platz 8 bei uns in unserem Edge Ranking, Jared Verse. Machen wir weiter mit Platz 6, weil es gibt einen geteilten sechsten Platz. Zwei Spieler gleich auf. Den einen habe ich auf 5 und du auf 7. Das ist TJ Watt, Pittsburgh Steelers. Man muss ehrlich sein, kein gutes Jahr von ihm als Pass-Rusher. Ich glaube, da würden sogar Steelers-Fans zustimmen, ja, die uns in Bezug auf TJ Watt selten zugestimmt haben. Aber, also, es war jetzt nicht katastrophal, aber gemessen an Elite-Spielern und gemessen auch an den Zahlen, die er jahrelang aufgelegt hat, kein gutes Jahr. Einfach kein gutes Jahr in vielen statistischen Werten. Kommt er nicht an seine Vorjahre ran, nicht an seine besten Jahre. Ich finde aber schon, ich habe ja ein bisschen höher als du, ich finde schon, dass es Punkte gibt, die für ihn sprechen. Weil TJ Watt war ja häufig für uns ein Spieler, der es relativ leicht hatte, vor allem wenn man so auf Double-Team-Rates geschaut hat. Also wie oft muss ein Spieler sich gegen zwei Spieler, gegen richtige Double-Teams oder auch gegen Chip-Blocks, wo zu Beginn des Plays zwei Spieler an ihm dran sind, wie oft muss er sich gegen solche Double-Teams beweisen? Und da war TJ Watt eigentlich immer jemanden, der da nicht mithalten konnte, was die Rate angeht, im Vergleich zu einem Myles Garrett oder einem Micah Parsons zum Beispiel. Er ist mittlerweile unter denen, die am häufigsten gegen Double-Teams spielen. Und da muss man halt auch festhalten, vielleicht ist das auch ein Grund für seinen ja doch geringen statistischen Output, da hatte er dann tatsächlich auch größere Probleme als andere. Also was Pass-Rush-Win-Rate gegen Double-Teams angeht, da sind einige ihm voraus. Wie gesagt, er hat es häufiger gesehen als andere. Das ist schon mal ein Unterschied, finde ich, im Vergleich zu den Vorjahren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich vielleicht tendenziell auch ein bisschen höher bewerte, er ist schon ein richtig, richtig guter Run-Defender letztes Jahr gewesen. Vielleicht sogar der Beste auf der Position. Der hat nur 3,2% seiner Run-Plays, die von PFF als negativ bewertet wurden. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Wert, okay. Aber es ist halt auch der niedrigste Wert von allen Box-Defendern. Nicht nur Edge-Defendern, von allen, die in der Box spielen. Das ist schon brutal, 3,2%. Und ein weiterer Punkt ist, er ist und bleibt halt einfach ein Playmaker. Er hat schon wieder 6 Forced Fumbles.
Ist wirklich so, ja.
Und das ist nicht, und das ist eigentlich auch ein Wert, wo ich sage, der kann gut variieren von Jahr zu Jahr, weil es auch viel Glück ist. Aber wenn du Jahr für Jahr so viele Forced Fumbles kreierst, also irgendwann ist Glück dann auch können und er ist wieder mit Abstand die Nummer 1 auf der Position. Und das hat halt auch einen Wert, weil du halt damit ein Play. Das ist ja nicht nur ein Tackle for Loss, sondern ist vielleicht auch möglicherweise ein Turnover. Und ein Turnover als Edge-Defender, das ist halt in meinen Augen so viel wert wie ein Sack bei Third Down. Sogar mehr.
Ja, mehr sogar, ne?
Ja.
Weil direkt bei Fourth Down. Ja, so. Ja, also das Feedback von Steelers-Fans hatten wir ja auch immer wieder mal hier, gerade im Blick auf die Double-Teams, dass er zwar weniger Double-Teams gegen sich bekommt als Parsons oder Garrett, aber halt viele Chip-Blocks. Also Chiplock, ne, Tight End oder Receiver oder Running Back, gibt dem Edge-Rusher meistens so einen kurzen Schubser, blockt den einmal kurz und geht dann erst in seine Route. Also startet quasi verzögert in seine Route. Das dann nicht in allen Statistiken als Double-Team gewertet wird, weil es, ne, das ist so quasi ein halbes Double-Team, wenn man so will.
Ja, mittlerweile mittlerweile werden die ja auch
genau, die, von PFF, ich hab die auch mittlerweile. Genau, ich habe die mittlerweile auch jetzt, sind die mittlerweile mit reingefiltert. Und dann ist es halt, ist er da wirklich, ich glaube, in der Top 10, was Double Team, habe ich jetzt gesehen, ja, was Edge, unter Edge-Rushern, ja, was Gesamt-Double-Teams gegen sich, also mit Chip-Blocks angeht. Er gewinnt halt aber da auch immer noch nicht so viel wie Parsons und Garrett, ja, was genau jetzt, was das angeht. Ja, ich finde tatsächlich, dass Watt auch in meiner Wahrnehmung sich nicht, wie, nicht viel geändert hat die letzten Jahre. Er ist ein toller Finisher, er ist ein absoluter Game-Wrecker. Aber der Großteil seiner High-Impact-Production kommt aus 1-gegen-1-Matchups. In einer aggressiven, ja, und einfach auch einer sehr gut besetzten Front. Also, ne, wenn wir das mal vergleichen, was Watt in Pittsburgh hat, verglichen mit dem, was über die Jahre die anderen Top-Pass-Rusher neben sich hatten, da ist er schon, ne, da ist die Situation schon einfacher für ihn. In
der Aber die Hinsicht. Situation war auch schon mal luxuriös.
Sie war auch schon noch besser.
Also ja, Alex Highsmith ist auch ein guter Edge-Rusher.
Cam Hayward in der Mitte.
Klar, Cam Hayward, okay, aber die Front war ja mal auf jeder Position.
Sie war mal noch besser, aber wenn wir das jetzt mit Trey Hendrickson, ja, oder, ja, Max Crosby vergleichen, dann ist das schon,
ja, fair enough,
schon ein größerer Unterschied. Und dann, genau, die Production, du hast gesagt, letztes Jahr war ja nicht mal so wirklich da. Also 53 Quarterback Pressures, das ist Platz 23 unter Edge Rushern, Pass Rush Winrate, da war auf Platz 28, True Pass at Winrate, Platz 37 unter Edge Rushern. Er ist immer noch ein High Impact Edge, der Big Plays macht und, wie du gesagt hast, super gegen den Run ist. Aber für mich in Summe schon klar in diesem zweiten Edge-Tier.
Ja.
Also nicht ganz oben mit dabei. Und auch er natürlich einer, wo wir jetzt dann so langsam aufs Alter gucken müssen. Der wird 31 kommende Saison. Wir kommen aus einem Down-Year. Normalerweise bei Edge-Rushern ist es jetzt weniger krass als bei Receivern zum Beispiel, wo wir es ja in der Folge auch viel drüber hatten. Da bin ich mal gespannt, wo die Reise für ihn hingeht. Auch wird dann auch spannend vertraglich, weil ich glaube, er geht ja in sein letztes Vertragsjahr. Das wird dann ein Thema in Pittsburgh vermutlich auch zeitnah werden.
Ja, für mich startet das zweite Tier halt bei Platz 5. Also für mich ist die Top 4
ja, bei mir
relativ
im
klar.
Moment
bei dir ist
noch
es ein bisschen
ab 4.
Anders.
Genau, bei mir startet es noch ab 4, das zweite Tier. Also eine Top 3 und dann, ja, der Cut.
Und da, ja, es kann gut sein, dass ich unsere beiden gemeinsamen sechsten Plätze nächstes Jahr andersrum habe. Aber wenn wir unsere Bewertungsgrundlage anwenden, wen habe ich lieber für ein Jahr in meinem Team, bin ich noch bei TJ Watt im Vergleich zu dem anderen sechsten Platz. Cincinnati Bengals, Edge Defender Trey Hendrickson. Wir haben ihn beide auf Platz 6 und er ist auch am Ende Platz 6. Ich meine, du hast ja gerade schon über ihn gesprochen. Das ist ein Spieler, der sich jetzt über die letzten 2-3 Jahre in der Spitze etabliert hat, immer wieder bestätigen konnte, nachdem seine ersten Jahre in der NFL ja jetzt nicht ganz so auffällig waren. Und wenn man nur letztes Jahr betrachtet, dann ja, so ein absoluter Top-Edge-Rusher, gar keine Frage. Vor allem, wenn man auf Sacks schaut, natürlich. Und das ja auch in nicht gerade optimalen Umständen. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich ihn jetzt mit der absoluten Spitze vergleiche und auch mit TJ Watt, weniger Double Teams als andere Topspieler, also bedeutend weniger, bedeutend schwächerer Run Defender, auch wenn er kein schlechter ist, gar keine Frage. Und du hast ja auch schon gesagt, auch sogar verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja.
Aber wenn wir jetzt auf die Prognose schauen, ich habe meine Zweifel diesbezüglich, ob er, also wie spielt er nächstes Jahr? Formulieren wir es so. Wie spielt er nächstes Jahr? A, wie? B, wie viel? C, wo? So.
Ja.
Und das sind so viele offene Fragen, da vertraue ich lieber, also das ist dann ab von der Frage, wen habe ich lieber in meinem Team, aber wen habe ich, sagen wir mal, muss einen für ein Fantasy-Team auswählen sozusagen. Also wir haben die richtigen Teams noch im Kopf. Mich schon lieber bei der Konstanz von TJ Watt, anstatt mich jetzt hier für die ganzen offenen Punkte zu entscheiden. Ich habe halt Zweifel, dass er nächstes Jahr wieder besser spielt als ein TJ Watt. zum Beispiel.
Ja, für mich sind die zwei halt komplett mittlerweile auf einer Wellenlänge.
Ja, wir haben sie auch auf einer Wellenlänge.
Genau, wir haben sie, genau. Also ich habe sie auf 6, 7 und du auf 5, 6 quasi. Einfach nur andersrum. Genau. Da trägt es natürlich auch dazu bei, dass halt der Trend jetzt seit 2 Jahren pro Hendrickson geht im Vergleich zwischen diesen beiden.
Das stimmt.
Muss sich nicht so fortsetzen, aber ist jetzt natürlich auch ein Stück weit die Grundlage, wenn wir der Part unserer Evaluation, der auf die Vergangenheit guckt, das sind halt die letzten 1-2 Jahre und da würde ich sagen, war Hendrickson der bessere Spieler. Wen ich lieber haben würde, ja, ich würde dann schon Hendrickson sagen, ich meine, ich habe sie auch so gerankt, insofern wäre es jetzt eine komische Antwort, wenn ich hier TJ Watt sagen würde. Aber es ist halt so eng, auch in diesem Tier, dass ich da sage, das ist so ein bisschen Coinflip mäßig. Und ja, Alter ist ja auch jetzt nicht der Riesenunterschied zwischen den beiden. Insofern, ja, das ist wirklich fast ein Coinflip für mich. Was aber ehrlicherweise auch ein starkes Statement für Trey Hendrickson ist, weil dass wir an dem Punkt kommen mit diesen beiden Spielern, hätte ich nicht mal vor einem Jahr nicht gedacht.
Ja, man vergisst immer, dass Trey Hendrickson, jetzt hat man es so akzeptiert die letzten 2-3 Jahre, das ist ein Top-Edge-Rusher, dass der 1, 2, 3, 4, 5 Jahre in der NFL gespielt hat, wo er quasi keinen Impact hatte oder nur geringen Impact hatte. Ein Jahr dann bei den Saints, in einem Contract-Year, wo er explodiert, würde ich es jetzt auch nicht nennen. Also,
er war gut. Ich meine, er war jetzt auch kein Spieler, der auf den Markt kam und alle haben sich danach zerrissen, sondern es war ein guter Spieler, der halt auf den Markt kommt, auf einer Premium-Position, also kriegt er auch
ein gutes Jahr hatte. Wie gesagt, die ersten drei,
genau.
Kaum relevant. Der hat in seinem zweiten Jahr, gut, da hat er auch nicht viel gespielt, aber 0-6 in seinem dritten Jahr, wo er viel gespielt hat, 29 Pressures, 6-6. Mhm. Also das war
solche als Spieler Rotationsspieler immer. Also in dieser damals ja noch tiefen Saints Defensive Line war er ja immer so die Nummer 3, dann auch in den guten Jahren.
Ja, und das vergisst man halt immer, dass der Mann halt auch schon über 30 ist tatsächlich, obwohl
er ist auch 30, genau. Er und Watt sind, glaube ich, gleich alt. Ich glaube, sind beide 30. Die werden beide, müssten beide 31 werden in der kommenden Saison.
Stimmt. Ja. Ja, und wenn man dann nur, also, wenn wir die ganze Karriere angucken, dann wischt TJ Watt mit all dem, was Trey Hendrickson gemacht hat, den Boden. Aber
klar.
Ja, dafür gucken wir auch eher auf die aktuelleren
Performances. Richtig. Und ich bei Hendrickson fand ich es jetzt halt auch wieder krass, gerade wenn wir eben auch gucken, wie kommen die Spieler zu ihren Pressures oder vielleicht so bei Watt. Ich würde nicht sagen, dass ich das schon gesehen habe jetzt auf Tape oder dass ich das schon sage, da ist es jetzt schon, ne, da sind wir schon angekommen. Aber was eine Sache, die ja Pass-Rusher dann verlieren irgendwann in ihren 30ern, ist ja einfach die Explosivität. Also dieser schnelle erste Schritt, dieser Get-Off, wo ja auch Watt viel mitgemacht hat in seiner Karriere.
Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil zum Beispiel ich habe mir viel nochmal Khalil Mack angeschaut, weil ich mir da so unsicher war, wie ich ihn einordne. Digga, ist der noch brutal mit seinem ersten Schritt.
Ja,
also der war nie einer, der...
Ja.
Also der war vielleicht mal explosiver, er war ja aber nicht jemand, der davon gelebt hat, würde ich behaupten.
Nee.
Aber dafür, dass der noch mal ein gutes Stück älter ist.
Ja, der ist 34.
Also, wie der da rausgeht, also diese Mischung aus Dynamik und Explosivität, wie alt ist der jetzt mittlerweile?
Bist du 34? Ich glaube 34.
Ja, also wirklich.
Auf jeden Fall älter. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist, bei Hendrickson, finde ich, ist halt das auch noch ein Riesentrumpf. Also dieser Get of the Speed, ganz oft jetzt, als ich nochmal mir von den Bengals Sachen angeguckt habe, ist er der Erste, der halt sich Richtung Quarterback in Bewegung setzt nach dem Snap. Diese Physis, wenn er nach innen kommt, wenn er Speed to Power convertet, so, da kamen auch einige seiner Sacks und Pressures zustande. Ich finde, das Thema, ich hatte es ja vorher auch gesagt, ist auch wichtig. Er ist einfach nicht der gleiche Level-Run-Defender wie Watt und auch wie alle anderen, die jetzt noch kommen, über die wir jetzt gleich noch reden. Die, finde ich, sind alle da besser. Deswegen gehören er und Watt, finde ich, aber auch hier hin. Weil Watt einfach ein bisschen, vielleicht in Summe ein bisschen abgebaut hat. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Vielleicht drehen wir nächstes Jahr nochmal anders. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Und er und Hendrickson sind halt diese Gruppe, wenn wir dieses Tier nochmal unterteilen würden, bei mir wäre das fast so eine kleine eigene Gruppe, die halt aber auch beide genau dahin gehören für mich. Also 6, 7, das ist für mich genau das, wo ich die beiden sehe. Du hast halt meine... Ja, du hast einen meiner Top 5, hast du eben an 7. Daher kommt dann die Diskrepanz.
Ja, und zu der kommen wir jetzt. Auf Platz 5, ja, fairer Kompromiss, würde ich sagen, Max Crosby von den Raiders. Du hast ihn auf 4, ich habe ihn auf 7. Letztendlich sprechen wir hier immer noch über das gleiche Tier, deswegen wirst du von mir jetzt nicht wahnsinnig viel Gegenwind bekommen, aber es ist im Verhältnis schon ein relativ großer Unterschied. Ich verstehe, wieso du bei Crosby so hoch bist, nach einem, ja, verkorksten Jahr. Also braucht man, glaube ich, nicht schönreden, aus welchen Gründen auch immer, was natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun hatte. Ich finde, du bist trotzdem aber zu hoch, weil, also, ja, Verletzung, okay, aber gerade hinten raus auch ein paar schlechtere Spieler. Der ist auch noch keine 28, überraschenderweise.
Genau. Für der mich ist 3 Jahre jünger als die anderen beiden. Das ist für mich schon
auch ein Shocking Moment war für mich zu sehen, dass Josh Hines Allen so alt ist wie Max Crosby, beziehungsweise andersrum. Ja. Also, 100% kann man davon ausgehen, dass es wieder besser wird. Weil wenn man das nicht tun könnte, hat er nichts in der Top 10 verloren nach dem Jahr in meinen Augen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass er, wenn er wieder fit ist, deutlich besser wieder spielen wird. Ich finde halt aber, Top 4 finde ich zu hoch, weil man dann gefühlt seine schlechte Saison gar nicht abstraft. Weißt du, wie ich
meine? Ja, tue ich ehrlicherweise auch nicht. sonst kommt man, glaube ich, nicht an den Punkt. Weil ich finde, bei ihm ist er wirklich der Kontext mit den Verletzungen. Der macht es für mich schwer. Ja, genau, das macht es für mich schwer, diese Saison wirklich.
Darf ich nicht so laut sagen, weil ich gleich einen verletzten Spieler noch höher habe, aber.
Richtig. Nee, aber das macht es für mich schwer, diese vergangene Saison zu stark zu gewichten. Also, es ist ja immer so auch die Frage, wie kommen wir an unser Ranking? Wie kommen wir an den Punkt, dass wir Spieler A auf 4 und Spieler B auf 8 oder wie auch immer haben? Und natürlich spielt da alles mit rein. Und das ist ja ein Spieler, der jetzt in seiner ersten Saison ist, wie Jared Verse. Da hast du ja nur die eine Saison. Das musst du halt dementsprechend gewichten. Der war in der einen Saison ein Top 4 Edge-Verteidiger, in meinen Augen. Das muss man natürlich dann gewichten. Wie sehr, ne, gibst du ihm dann ein Downgrade dafür, dass es nur eine Saison ist? Und auf der anderen Seite dann bei einem Max Crosby, der in meinen Augen 2 Jahre lang, wenn nicht mehr, Top 5, Top 6 Edge-Verteidiger in der NFL war, also die Jahre davor. Wie sehr gibst du ihm halt ein Downgrade für eine schlechte Saison? Und das ist eben bei ihm, der hat sich in Woche 2 gegen Baltimore am Knöchel verletzt. Hat ein Spiel verpasst, kam dann zurück, war nie komplett fit. Woche 14 gegen die Bucks ist die Verletzung wieder aufgegangen, hat den Rest der Saison verpasst. Das finde ich bei so einem Spieler dann, da gebe ich ihm ein relativ geringes Downgrade einfach, weil
also,
ich nicht glaube,
gar kein
dass
Downgrade, weil er war bei dir letztes Jahr auch schon auf 4 und bei mir auch auf 7. Also
stimmt,
unverändert.
Stimmt. Ja, in dem
wir
Sinne
geben beide kein Downgrade.
Kein Downgrade, weil eben wir über einen Spieler sprechen, der halt die Jahre davor eigentlich das Thema Toughness und Workload waren ja Markenzeichen von ihm. Also selbst letztes Jahr mit der Verletzung,
er hat jetzt
immer noch
Markenzeichen verloren.
Ja, aber selbst letztes Jahr hatte der 54 Quarterback Pressures. Der hat immer noch über 750 Snaps gespielt, was manche Edge-Rusher in der ganzen Saison, in der sie nicht verletzt waren, kaum schaffen. Und halt die Jahre davor 2022, 2023 Monster Production gab, wenn wir 2021 bis 2023 zusammennehmen, also die 3 Jahre vor der vergangenen Saison, 276 Quarterback Pressures in den 3 Jahren für Max Crosby in schlechten Raiders-Teams, die ihm nicht viel helfen konnten, die ihn auch nicht in vorteilhafte Spielsituationen gepackt haben, wovon ja ein Edge-Verteidiger auch durchaus profitiert. Wenn du mehr führst, hast du mehr Pass-Rush-Gelegenheiten. Und letzter Punkt für mich, also Alter habe ich ja schon gesagt, er ist halt 3 Jahre jünger als Watt und Trey Hendrickson. Mhm. Er ist auch ein Top-10-Edge-Run-Defender in meinen Augen. Also diesen, den Bonus kriegt er bei mir auch. Deswegen, wenn du, also wie gesagt, eine Prämisse ist ja wirklich für uns so Faustregel, wen wollen wir für die gesamte kommende Saison haben. Da habe ich bei Hendrickson und bei Watt mehr Fragezeichen als bei Crosby.
Aber du sagst ja immer, wenn wir in einem Jahr auf das Ranking schauen, was fühlt sich falsch an? Wenn ich jetzt drauf schaue und sage, ach guck mal, ich hatte Max Crosby an 7, war das in meinen Augen die richtige Einschätzung. Natürlich haben mir Verletzungen geholfen, weil wenn er durchgespielt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auch bei mir geklettert, wenn er noch mal wieder so eine Performance gemacht hätte. Es ist halt ein Spieler, der die letzten Jahre auch schon viel, also natürlich individuell super, gar keine Frage, aber schon viel über Volume gekommen ist. Und jetzt, wo verletzungsbedingt runtergegangen ist und die Performance gleichzeitig auch eingesackt ist, konnte ich ihn halt nicht höher ranken.
Nö, das ist auch nachvollziehbar.
Weil also ich glaube tatsächlich, ein Spieler, der auch verletzt war und auch viel mehr ausgefallen ist, der aber noch viel, viel besser gespielt hat im Vergleich, als er auf dem Platz war.
Das ist korrekt. Ja, da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, Crosby ist für mich fast der Spieler in diesem diesjährigen Edge-Ranking, bei dem unser Konsens am besten funktioniert. Weil vielleicht bin ich einen kleinen Ticken zu hoch, vielleicht bist du einen kleinen Ticken zu niedrig und dann einigen wir uns auf 5. Und ich finde, das ist tatsächlich für ihn eine gute Platzierung.
Naja, ich finde, dass das bei allen Rankings gut funktioniert, ehrlicherweise. Weil die Ausreißer einfach aufgefangen werden.
Das stimmt, ja.
Diese persönlichen generell, Ausreißer.
Generell, ja.
Und ich finde das auch bei anderen Positionen. Auch bei, also wenn ich da noch an unsere Tyreek Hill-Diskussion denke, wahrscheinlich bist du zu niedrig, ich bin zu hoch. Ja, aber dann haben wir ja, dann wurde es ja aufgefangen. Klar, wenn er dann wirklich komplett einbricht nächstes Jahr. Aber das ist ein anderes Thema. Sprechen wir doch über den Spieler, der einen Großteil der Saison verpasst hat und bei mir trotzdem ein gutes Stück geklettert ist und sogar bis in die Top 3.
Mhm.
Obwohl das eigentlich kaum zu erklären ist, aber ich versuche es trotzdem. Aiden Hutchinson ist unsere 4. Detroit Lions. Wer einen Großteil der Saison verpasst, der sollte es eigentlich schwer haben, sich in einem Ranking zu verbessern. 100%. Übrigens dein Platz 5, also nicht weit weg. Und ich glaube, bei uns beiden auch geklettert. Bei dir von 7 auf 5. Bei mir sogar von 8 auf 3.
ja, jetzt bin ich gespannt.
Wie ist das zu erklären? Naja, also Hutchinson, ihr kennt meine Zurückhaltung. Ich ranke eher jemanden Schritt für Schritt nach oben, anstatt einmal zu hoch als nach unten. So, das kann mir natürlich hier passieren. Gleichzeitig hat Hutchinson, also er ist in sein drittes Jahr gekommen, dieses Jahr. Der kam aus einer absoluten Elite-Saison in seinem zweiten Jahr. Und da war für uns auch so die Frage, kann er das bestätigen? Und dann startet die nächste Saison und er spielt die ersten 5 Spiele. Das 5. dann nicht mehr durch, aber er bestätigt diese Elite-Saison in diesen 5 Spielen. Und 5 Spiele, das ist nicht viel, aber ich finde auch nicht, dass das, eine zu kleine Sample-Size ist. Die Sample-Size wird ein bisschen beeinflusst dadurch, dass das nicht die besten O-Lines waren, gegen die er gespielt hat.
Ja.
Aber das kann auch nicht der Maßstab sein, weil wenn wir diese 5 Spiele als Maßstab nehmen, dann reden wir von einer Pace für 153 Quarterback-Pressures. 100 ist schwer zu knacken und nahezu unmöglich. Also ich glaube, Myles Garrett hat noch nicht einmal die 100 Pressures.
100 in der Regular Season. Hutchinson hatte das ja sogar, glaube ich, im Jahr davor. Genau. Crosby hatte das, glaube ich, auch. Das sind aber vor allem halt die Volume-Spieler eben auch, weil letztlich Total Pressures, klar, du musst schon auch gut sein, aber du musst einfach auch eine bestimmte Anzahl an Snaps irgendwie spielen.
So, und er war auf einer Pace für 153. Also eine absurde Zahl. Natürlich hätte er das nicht aufrechthalten können gegen bessere O-Lines. Aber trotzdem, nur damit ihr ein Gefühl habt, wie krass das war, was er da gemacht hat in diesen 5 Spielen. Die Pass-Rush-Win-Rate in diesen Spielen lag bei 38%. Myles Garrett war dahinter, Platz 2, mit 23. Wie gesagt, nicht die besten O-Lines, das wäre runtergegangen. Aber diese 5 Spiele waren so gut, dass ich die Wette eingehe, dass wenn er wieder auf 100% spielen kann und ich mit meinen sehr begrenzten medizinischen Kenntnissen bin der Meinung, nach der Verletzung sollte das zumindest theoretisch möglich sein, dann wird er sehr schnell wieder auf einem ähnlichen Niveau performen können. Und da sprechen wir halt von einem Top 3 Pass-Rusher-Niveau.
Ja, ich glaube, da gibst du wirklich, also ich meine, wir sind ja nicht weit auseinander. 3 und 5.
2 Plätze. Also, ich glaube, jetzt bin ich auf den Konter gespannt.
Nee, ich glaube, du gibst den 5 Spielen ein bisschen zu viel Credit, weil das sind ja letztlich 2 Seiten einer Medaille. So, da ist es diese krasse Pace. Selbst wenn wir sagen, natürlich hätte er das so nicht aufrechterhalten, aber wenn wir am Ende über irgendwie 100 Pressures und 16 Sacks oder sowas gesprochen hätten, was absolut möglich war. Also der ist mit 45 Pressures und 7,5 Sacks rausgegangen in der Saison. Also das ist eine durchaus realistische Zahl, dass er da in der Richtung am Ende landet, wenn er die Saison durchspielt. Wenn wir das ist, glaube ich, eine faire Pace ihm zu geben. Und die andere Seite natürlich der Medaille ist das Thema Sample Size. Wie viel Credit geben wir ihm dafür? 2023 war auch schon sehr gut. Das macht es natürlich leichter, ihn dann auch ein bisschen hochzupushen.
Ja, die war halt auch crazy gut.
ich finde, du gibst dem zu viel Credit, weil du ja damit sagst, für 2025 hast du lieber Aiden Hutchinson als einen der Top 3. Einen der großen Top 3 Edge-Verteidiger. Und da bin ich noch nicht mit ihm. Da bin ich einfach noch nicht mit Hutchinson. So gut 23 war und die paar Spiele in 24 eben auch natürlich waren. Also, aber da bin ich noch nicht mit ihm.
Fair, wenn ich die Verletzung. Also, ich müsste wissen, oder ich müsste 100% sicher sein, dass er bei 100% spielen kann. Dann würde ich mich so entscheiden, alle Berichte,
auch wenn
die ich gefunden habe.
Bei beiden, wenn jetzt bei beiden sagen, beide spielen 17 Spiele. Bosa und oder Parsons oder Garrett und Hutchinson.
Ja.
Dann würdest du Hutchinson innerhalb der Top 3 ranken.
Ich würde Hutchinson einem Spieler vorziehen, ja.
Ja, nee, da bin ich noch nicht mit ihm. Ich habe mir echt auch einiges von ihm angeguckt, weil ich finde, gerade bei so einem Spieler ist ja das Tape fast noch wichtiger dann in dem für das Ranking hier, weil die Zahlen, dass die Zahlen crazy sind, aber wie gesagt, es gibt zwei Seiten eben der Medaille in der Interpretation. Ich bin immer wieder überrascht bei Hutchinson, wie quick der ist, obwohl der ja so lang ist. Also bei ihm war ja ein großes Thema eben sehr groß, sehr lang, aber kurze Arme. Was macht man damit? Also jetzt redet es Pre-Draft. Wie gut funktioniert es in der NFL? Und ich bin bei ihm immer wieder überrascht, wie agil und quick der ist, trotz der Größe, trotz der Länge. Und dann halt Blocker auf den falschen Fuß kriegt und dann außen rum gewinnt. Und ja, klar,
er hat auch letztendlich zu seinem Verhängnis geworden ist. Weil
stimmt,
er so quick und so schnell war, dass er da so rumgeflogen ist.
Also, man sieht manchmal, ich fand jetzt auch, als ich mir angeguckt habe, nochmal, es gibt die Snaps, wo du siehst, dass er nicht die Länge hat, die andere Edge Rusher haben. Er kriegt es extrem gut kompensiert, indem er auf andere Art und Weise gewinnt. Es ist halt die Frage, wie sehr du das als Downgrade verwendest im Vergleich eben zu den Etablierten, bei denen wir wissen, die haben alle Tools in dem Sinne. Aber ja, ich glaube, Top 5 ist eine faire Prognose für ihn. Top 3. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dir zustimmen. Top 3 schon.
Ach, wenig wahrscheinlich, aber es ist mir auch egal, ehrlicherweise. weil es ist ja mein Ranking.
Es stimmt.
Es hat auch jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber im Sinne von, der Kröger versteht das Ranking nicht. Da musste ich lachen, weil es ist ja letztendlich mein Ranking. Und da würde ich mir schon zutrauen, dass ich meine Art zu ranken gut verstanden habe.
Ja, du hast ja, wie du gerade gesagt hast, du würdest halt Hutchinson dann.
Ja.
Gegenüber, wollen wir denn einfach den Namen sagen, bevor wir hier so.
Du hast ihn schon gesagt, Nick Bosa.
Eiern. Ja, Bosa, genau. Du hast Hutchinson über Bosa. Du würdest Hutchinson für die kommende Saison vorziehen.
Ja.
Wenn er fit
ist. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass beide bei 100% sind, ja, weil. Klar, Nick Bosa ist jetzt auch noch nicht alt, aber wir haben hier viel über Alter gesprochen. Und wir haben es hervorgehoben, dass Crosby, Heinz Allen nochmal irgendwie 3 Jahre jünger sind als die etwas älteren, als TJ Watt,
ja,
und Hendrickson und so weiter.
Bosa ist auch 27.
Genau. Und Aiden Hutchinson, worauf ich hinaus will, ist noch nicht mal 25.
Ja, klar.
Also das ist halt nochmal ein Sprung, von dem wir da reden. Das ist eher für die mittelfristige, langfristige Perspektive wichtig. Aber ich glaube schon, dass er. Also ich könnte mir vorstellen, weil Nick Bosa ist bei uns auf Platz 3. Also er ist vor Hutchinson. Also könnt ihr euch alle, vor allem 49ers-Fans, könnt ihr euch beruhigen. Ja? Adrian hat für Recht und Ordnung gesorgt.
Wie immer trage ich die Fahne der 49ers hoch.
Du, ja, wirklich. Also Nick Bosa an 3. 49ers. Natürlich, er gehört mindestens in den Top 4. Deswegen für mich auch die Top 4 ein Tier für sich. Das meinte ich ja vorhin. Mhm. Und wie gesagt, ich will da gar nicht. Könnt ihr mich jetzt künstlich ja echauffieren und sagen, ja, nee, Aiden Hutchinson gehört auf jeden Fall vor Bosa. Das wäre Quatsch, weil für mich ist, glaube ich, der Prognoseaspekt bei Hutchinson dann der kleine, aber feine Tiebreaker gewesen. Weil man muss halt auch sagen, Nick Bosa, ja, der spielt auf konstant sehr, sehr hohem Niveau seit Jahren. Gleichzeitig muss man aber auch darauf schauen und sagen, das war schon die schwächste Saison seit vielen Jahren, vielleicht sogar statistisch die schwächste, die er in der NFL gespielt hat. Sowohl im Pass Rush als auch im Run Game. Und er ist halt auch nicht komplett unschuldig an der Performance dieser 49ers Run Defense letztes Jahr. einer der schwächsten der Liga. Ich traue ich Nick Bosa zu. Ja, der ist jetzt noch nicht. Ich finde nicht, dass man bei Nick Bosa darüber sprechen kann, fängt er jetzt an abzubauen. Dafür ist er eigentlich zu jung, aber irgendwie ist es ein Bauchgefühl bei mir. Traue ich ihm noch zu, eine Saison auf Top, also wirklich individuell eine Saison betrachtet, auf Top-3-Level zu spielen? Und da war ich dann eher, das traue ich Hutchinson 100% zu. Bei Nick Bosa weiß ich nicht.
Ich finde, also ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich fand, du hast natürlich ein Stück weit recht. Er hat weniger dazu beigetragen, diese Front jetzt zu tragen, wie in Trey Hendrickson zum Beispiel letztes Jahr. Ich finde aber auch Bosa letztes Jahr war ein Stück weit unglücklich, weil viel von den Total Stats nicht zu dem gepasst hat, was er eigentlich Down für Down gemacht hat. Mhm. Also der war immer noch Top 3 in Pass Rush Win Rate. Der war Top 3 in True Pass Set Win Rate. Der hat Double Teams relativ konstant geschlagen. Der war Run Defense. Run Defense Grade ist für sich auch immer ein Thema. Muss jeder ein bisschen immer für sich selber abwägen. Da war er Top 6 unter Edge Verteidigern. Er hat halt nicht die Total Stats draus rausgekommen. Und dann kann man natürlich auch immer sagen, ja, okay, dann hat er zwar einen Impact gehabt, hat aber eben nicht die Plays beendet, hat nicht die Plays gestoppt, wo vielleicht ein Trey Hendrickson das häufiger geschafft hat zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite ist halt das Problem damit auch, mit dem, was Bosa letztlich letztes Jahr gemacht hat. Wenn du so wenig um dich rum hast, und ich meine, die Niners haben ihre gesamte Defensive Line versucht, diese Offseason, oder haben sie ausgetauscht, abgesehen von Bosa. Wenn du so wenig um dich herum hast, dann tragen diese konstante Production eben, du schlägst deinen Block konstant. Das heißt, du hast eine gute Pass-Rush-Win-Rate zum Beispiel. Diese Dinge, die tragen wenig Früchte, weil du niemanden hast, der das ausnutzt. Und das war für mich dann, bei Hendrickson auch natürlich, das war für mich aber ein großes Thema bei Bosa letztes Jahr, weil ich fand, er war gerade früh in der Saison, hat er teilweise sogar zu viel Kritik bekommen, in meinen Augen, weil er individuell nicht schlecht war, aber halt die Line insgesamt mies war. Er hatte sicher nicht sein bestes Jahr, definitiv nicht. Ich glaube aber, das Jahr in Summe sieht schlechter aus, als es tatsächlich war, weil einfach der Rest so mies war.
Kann absolut sein. Und wenn Aiden Hutchinson ja langsam reinstartet, weil er erstmal wieder fit werden muss nach dieser schweren Verletzung, dann wird mein Take auch nicht gut aussehen, weil ich glaube nicht, dass Nick Bosa bedeutend schlechter spielen wird als die letzten Jahre. Also deswegen, ja, ich werde da nicht groß rebellieren, weil für mich ist es halt ein Coin-Flip. Mhm. Und vor allem mit dem Zukunftsaspekt bin ich dann so minimal bei Hutchinson. Aber wie gesagt, das kann auch ganz schnell wieder anders aussehen, wenn Hutchinson eben nicht so spielt, wie er die letzten
Saison
und 5 Spiele gespielt hat.
Ja, die Aufgabe ist natürlich für bei Bosa wissen wir es halt noch nicht, weil da jetzt wahrscheinlich mehrere Rookies entweder starten oder zumindest relevante Snaps spielen werden. Und wir einfach nicht wissen, vielleicht ist die Line ja noch schlechter um ihn herum als letztes Jahr. Das kann ja auch passieren. Eher unwahrscheinlich, ne? Aber mit vielen jungen Spielern weißt du es einfach nicht genau. Und Hutchinson hat natürlich ein sehr starkes Support-System, was generell, was die Mitspieler jetzt erstmal angeht. Vor allem in seinem Fall in der Interior Defensive Line.
Wenn Nick Bosa wieder so ein Jahr spielt wie letzte Saison und Hutchinson spielt, ja, jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie diese 5 Spiele und nicht ganz so krass wie die Saison davor, aber auf einem ähnlichen Level, auf einem sehr, sehr hohen Level. Würdest du es dann switchen?
Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Spielraum, deswegen wäre meine feige Antwort wahrscheinlich, ich würde Hutchinson auf 4 packen. Dann. Ich würde sie nicht switchen.
Würdest du ihn vor Bosa setzen?
Nee, ich würde sie noch nicht, den Switch noch nicht machen, weil ich dafür Bosa auch noch letztes Jahr zu gut fand. Also das war für mich, das ist auch jetzt hier gar nicht irgendwie Legacy Bosa oder sowas, sondern ich fand ihn letztes Jahr deutlich besser, als er teilweise gemacht wurde. Und dementsprechend, wir hatten ja das Thema gerade schon, wenn du mich jetzt fragst, wen ich für die kommende Saison haben will, individuell, dann würde ich da nach wie vor Bosa nehmen. Und ich denke, dass ich das nach der kommenden Saison auch noch sagen werde.
Platz 2 und auch Platz 1, da sind wir uns einig. Auf Platz 2 fangen wir mit dem natürlich zuerst an, ist Dallas Cowboys Pass-Rusher Micah Parsons. Unverändert auch im Vergleich zum Vorjahr, hatten wir auch letztes Jahr schon beide an Platz 2. Man kann einen Case machen, dass er dass er eine bessere Saison hatte als alle anderen, wenn er auf dem Feld stand. Ich finde, er ist mit Abstand, eigentlich müsste von, vielleicht müsste man von einem eigenen Tier sprechen, Platz 1 und 2, weil er da, für mich der Einzige ist, der ist mit der Nummer 1 zumindest ansatzweise aufnehmen kann. Was auch Verhältnis so aus Double Team Rate und Pass Rush Win Rate angeht. Und trotzdem ist er noch klar hinter Platz 1. Platz 5 in Pressures und das mit 13 statt 17 Spielen, das ist auch beeindruckend. 14 Sacks in 13 Spielen. Micah Parsons hat wieder mal auf absolutem Elite-Level gespielt, wenn er auf dem Platz stand.
Ja, absolut. Also Stats hast du gerade schon ein paar gesagt, auch er eben in diesen Down-for-Down-Stats sehr, sehr gut, immer eigentlich Top 4. Für mich hat ehrlicherweise kein Pass-Rusher diese Mischung aus Explosivität und Power. Also es gibt andere, die mehr Power haben. Miles Garrett hat mehr Power, Jared Verse hat mehr Power. Und es gibt explosivere Rusher. Wenn ich da an diese ganzen Top-Tier-Speed-Rusher denke, Bonito hatten wir vorhin als so ein Beispiel. Aber Garrett für mich hat die beste Kombination. Also für mich ist keiner der Top-Power-Rusher so explosiv und keiner der Top-Speed-Rusher hat ansatzweise so viel Power wie Parsons. Und das fand ich jetzt auch wieder auffällig, als ich ihn mir nochmal angeguckt habe.
Du hast gerade Garrett gesagt, aber du meinst es Parsons.
Als Parsons, ja, sorry. Der Get-Off, das Edge-Setting aber dann eben auf der anderen Seite auch, dieses Arbeiten durch Double-Teams, die Beschleunigung natürlich, die Quickness, die Power, wenn er nach innen kommt, wie vielseitig sie ihn ja auch dadurch einsetzen können. Also, ne, was sie mit Stunts und sowas machen oder wenn er dann auf einmal als A-Gap-Rusher da irgendwie vorm Center steht. Das sind so Muster, die man immer wieder bei ihm sieht. Und abgesehen von Garrett gewinnt halt auch kein Pass-Rusher so verlässlich mit seinen Tools wie Micah Parsons. Deswegen, ich glaube, ich würde da sogar mitgehen. Also, ich hatte vorhin auch gesagt, für mich Top 3 ist ein Tier. Ich glaube, es ist fast zutreffender zu sagen, Top 2 ist ein Tier.
Da habe ich mich, da habe ich mein Mikro gemutet und nicht wieder angemacht, bevor ich geredet habe. Das ist natürlich clever. Ja, aber genau das meinte ich ja. Also, die Top 2 stehen für mich über allen anderen.
Wird auch, glaube ich, wird, also,
ich, glaub, ich
du,
wüsste,
du hast Hutchinson ja schon nah dran, aber glaubst du, er kann.
Ja, was heißt nah dran, aber für mich ist da trotzdem noch. Also die Top 4 gehören schon mal für mich zusammen, aber die Top 2, eigentlich muss man da einen Tierbreak machen, die gehören zusammen. Und vielleicht kann ein anderer mal eine Saison spielen, die auf dem Niveau ist. Aber der Unterschied ist halt für mich, dass Parsons und Miles Garrett, keine Überraschung, das halt seit Jahren auf dem Niveau machen.
Ja.
Das ist halt der Faktor. Und ja, also Micah Parsons ist nah dran, aber für mich so ein Tiebreaker eben zu Platz 1. Etwas weniger Double Teams, etwas niedrigere Pass-Rush-Win-Rate bei Double Teams. Ja, die verpassten Spiele sind nicht schlimm, weil es auch nicht viele waren. Aber hilft natürlich, finde ich, auch nicht. Also wenn jemand halt eine komplette Saison durchspielt auf einem extrem hohen Niveau und das als minimaler Tiebreaker dann eine Rolle spielt, dann ist es halt ein Faktor. Und vielleicht ein Ticken schlechterer Run-Defender.
Ja, sie gewinnen halt auf andere Art gegen den Run. Also Garrett ist halt schon so noch mehr dieser absolut klassische Edge-Setter. Also, ich meine, der wiegt ja auch, was wiegt der? 30 Pfund mehr als Parsons oder sowas? 25 bestimmt. Und Parsons kann das auch. Nicht auf dem Level, auf dem es Garrett kann. Aber Parsons hat natürlich dafür andere Tools auch gegen den Run, die Garrett dann vielleicht so nicht hat. Aber ja, wahrscheinlich würde ich einen kleinen Edge für Garrett geben. Ich fand die Frage interessant, weil es kommen ja eigentlich, wenn wir jetzt auf unsere aktuelle Top 10 gucken, ich meine, kommen auch neue Spieler in die NFL natürlich, klar. Aber wenn wir im Moment auf die Top 10 gucken, kommen ja eigentlich nur zwei so wirklich in Frage, weil die noch jung genug sind. Also ein TJ Watt wird da, glaube ich, nicht mehr hinklettern, um jetzt mal einen zu nennen. Ein Trey Hendrickson wird da wahrscheinlich nicht mehr hinklettern. Das sind ja im Prinzip Hutchinson und Jared Verse, oder? Wenn dann einer der beiden, aktuell, jetzt mal Rookies, kommende Rookies ausgeklammert.
Naja, wenn man rein auf Alter guckt, also, ja, nee. Ich habe gerade so gegen Nick Bosa argumentiert. Aber Nick Bosa ist zumindest in einem Alter, wo er jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre, wer jetzt noch mal krass einen drauflegt.
Ja, okay, also Bosa, ich meine, Bosa fairer, also Bosa für
ausgeklammert,
mich,
die ganz jungen Spieler, ja.
Also Will Bosa Anderson war da ja
das
schon.
Ceiling nicht.
Bosa war da ja schon dran, in meinen Augen.
Ja.
Über mehrere Jahre. So mehr ein neuer Herausforderer in dem Sinne.
Ja, das sind Hutchinson und Jared Verse.
Ja, glaube ich auch. Und dann ist halt das Ding für mich, da kommen wir jetzt, da können wir jetzt im Full Circle zu Draft-Folgen machen. Auf Edge brauchst du in irgendwelchen Bereichen athletische Elite-Tools, um da hochzukommen.
Mhm.
Bin ich mir bei beiden nicht ganz sicher. So sehe ich ja. Verse mag und ich habe ja. Hutchinson hier Top 5, aber bin ich mir bei beiden nicht ganz sicher.
Ja, fair. Ja. Ja, nee, gehe ich mit. Aber gut, es kann natürlich auch irgendwann sein, dass einer von, also dass Myles Garrett seine Karriere beendet, ist jetzt auch nicht
mehr. Klar, ja klar. Ich meine, wir hatten Aaron Donald in unserer ersten Folge Aaron Donald noch, als wir Defense noch hatten, ganz oben. Klar, das kann immer passieren.
Ja, aber dann kommen wir doch zu Platz 1. Der beste Pass-Rusher, Edge-Rusher der NFL ist nach wie vor bei uns beiden im Konsens-Ranking Myles Garrett von den Cleveland Browns. Und es ist halt auch nichts anderes möglich. Der Mann spielt Jahr für Jahr auf einem so hohen Level, auf einem absoluten Elite-Level, so konstant, so komplett. Und das haben wir mehrfach in dieser Folge als Thema gehabt, in einer schwachen Defense. Und
ja.
Bei ihm ist es scheißegal. Vor einem Jahr hatten die eine richtig gute Defense, genau. Myles Garrett, Topspieler. Dieses Jahr, scheiß Defense, Myles Garrett, absoluter Topspieler. Die meisten Quarterback-Pressures in der Regular Season, die beste Pass-Rush-Win-Rate.
Ja.
Und das mit Abstand den meisten Double-Teams. Mit Abstand die meisten. Es gibt von Timo Riske, von PFF, den hattest du ja auch mal interviewt in diesem Podcast, lang ist her, der veröffentlicht eine schöne Grafik oder hat jetzt eine schöne Grafik zur vergangenen Saison veröffentlicht. Die eine Achse ist die Double-Team-Percentage, also wie oft spielen sie gegen Chip-Blocks und richtige Double-Teams. Und die andere Achse ist die, wie oft gewinnen sie, also wie hoch ist die Pass-Rush-Win-Rate bei diesen Plays. Und da willst du natürlich rechts oben in der Ecke sein, weil dann spielst du gegen viele Double-Teams und bist richtig gut.
Ja.
So, es gibt einen riesen Pulk an Spielern, die sich da tummelt. So irgendwo in der Mitte, weiter links. Ja, vielleicht, wenn wir das auf Instagram veröffentlichen, diesen Clip, dann kann man das einblenden, weil sonst ist es sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Also sehr viele Spieler, sehr eng beieinander. Dann gibt es einen Ausreißer. Das ist Micah Parsons. Und wenn man dann noch mal ein gutes Stück weiter nach rechts und ein gutes Stück weiter vor allem nach oben geht, ganz rechts in die Ecke, da befindet sich Myles Garrett. Myles Garrett spielt in schlechten Umständen gegen mehr Double-Teams als alle anderen und ist von allen der Beste.
Ja, das ist ein Level an Dominanz einfach, die manchmal vergisst man es fast ein bisschen. Du hast gerade gesagt, ne? 2023 Browns investieren viel, gerade auch in die Defensive Line, haben eine Top 3 Defense. Natürlich ist die Wahrnehmung anders, dann kommst du auch mal wieder in die Playoffs und so, dann ist die allgemeine Wahrnehmung anders. Aber weitestgehend in den Jahren mit Myles Garrett hatten die Browns wenig andere Topspieler, vor allem in ihrer Front. Er spielt Jahr für Jahr auf einem Level, auf dem sonst kaum jemand, auch positionsübergreifend in der NFL spielt. Er ist der dominanteste Verteidiger. Keiner hat diese Physis, keiner hat diese Masse und Power und trotzdem dann noch diese Explosivität. Keiner ist so quick mit, auf was spielt der, 270 Pfund? Irgendwas in der Richtung. Keiner ist davon immer noch so beweglich. Und ich meine, das beste Beispiel für seine Athletik letztes Jahr wahrscheinlich ist ja sogar ein Special-Teams-Play. Der hatte das geblockte Field-Goal gegen die Eagles, bei dem er über einen Snapper, auf jeden Fall über einen Blocker springt. Ja. Wirklich perfektes Timing, den Kick mit einem Arm blockt. Da bin ich hängen geblieben. Er hatte nämlich schon mal so ein Play im Jahr davor gegen die Colts, wo er auch über die Line springt und einen Kick blockt. Wie gesagt, der Mann wiegt 270 Pfund, 275 Pfund, irgendwas in der Range. Ich habe das Spiel gegen die Chargers letztes Jahr, ist immer noch bei mir im Kopf, wo er 3 Sacks hatte gegen diese wirklich zwei sehr, sehr gute Tackles und einen Quarterback, der gut in der Pocket ist. Kam aber trotzdem immer wieder durch. Ja, für mich, wie du es gesagt hast, die klare Nummer 1, ähnlich wie es bei den Receivern Jefferson sein muss, finde ich, da kann man hier sagen, ja, es gibt gute dahinter. Es gibt andere, die in Parsons spielt die Position ein Stück weit anders. Garrett ist aber die klare Nummer 1. Und das, da reden wir über eine der, ja, vielleicht in der Breite sogar, was die Spitze angeht, die beste Positionsgruppe in der NFL, rein qualitativ gesprochen. Aber er ist halt die klare 1.
Er ist halt Ja, er ist dazu noch der jüngste Spieler übrigens, der in der NFL-Geschichte 100 Sacks in seiner Karriere erreicht hat. Er ist ja gar nicht so das Sack-Monster, nee. Aber er steht jetzt bei über 100 Sacks. Und was geben wir ihm so pro Saison? Wie viele Sacks? Wie viele macht er so im Schnitt?
10, hätte ich jetzt aus dem Bauch gesagt.
Nee, das ist zu wenig. 10 nur? Ja.
12 dann vielleicht? 12. So in der Range, oder?
12 ist kacke zu rechnen. Aber guck nämlich gerade mal, ich habe mir gerade noch mal die All-Time-NFL-Sack-Career-List angeschaut. Da ist er aktuell auf Platz 58. Vor ihm sind sogar noch ein paar aktive Spieler. Die meisten davon werden jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Sacks draufpacken. Cam Jordan, Von Miller, vielleicht noch ein paar. Khalil Mack, TJ Watt ist vor ihm tatsächlich. Aber trotzdem, er ist halt noch mal ein gutes Stück jünger. Also der kann wirklich sich dann noch richtig weit nach vorne arbeiten. Steht jetzt bei 102. Der könnte nächstes Jahr schon in den Top. Könnte nächstes Jahr auf jeden Fall Aaron Donald überholen, könnte in den Top 40 sein, könnte das Jahr darauf JJ Watt überholen, wenn es glatt
läuft. Also ich glaube so career-mäßig 35, glaube ich, ist realistisch, oder?
Ja. Also wenn der, sagen wir mal, wenn er noch 3 Jahre auf Top-Niveau weiterspielt, wird er wahrscheinlich in den Top 30 auf jeden Fall, vielleicht Top 25, was Sex angeht, sein. Und eigentlich alle in dem Bereich sind Hall of Famer oder werden es noch.
Ja, das wird er auch werden. Er hat halt, ich meine, da haben wir auch viel drüber gesprochen gehabt, schon in der Free Agency und beziehungsweise vor der Free Agency und dem ganzen Thema. Es ist halt schade, dass wir diesen Spieler vielleicht nie in einem wirklichen Contender-Team sehen werden.
Ja.
Mal gucken. Aber da stehen wir halt jetzt mit ihm. Und das ist halt ein Stück weit auch sein selbst gewähltes Los jetzt an dem Punkt seiner Karriere. Weil er wird dann, selbst wenn er jetzt, was hast du gerade gesagt, er steht bei 102?
102,5.
Okay. Sagen wir, er macht in den nächsten 4 Jahren für die Browns die 140 voll. 145, keine Ahnung, irgendwas in der Range.
Ja,
das wird zelebriert werden. Aber wenn das halt für 4 Teams, von denen 3 einen Losing Record irgendwie haben, ist, es hat dann natürlich nicht den gleichen Klang in der Gesamtwahrnehmung wie jetzt die Runs, die halt Watt teilweise dann zum Beispiel mit den Steelers hatte.
Ja, oder Von Miller als Super Bowl
Champion. Oder Von Miller natürlich, genau, klar.
Also 140 wäre schon krass. 140 ist Platz 11. 145 wäre Platz 8. Vor Lawrence Taylor, vor Michael Strahan, Terrell Suggs, DeMarcus Ware.
Weißt du gerade, wie alt er genau ist, Myles Garrett, aus dem Kopf?
29, ich kann es dir in einer Sekunde sagen. Ja,
29
er ist klingt ganz genau.
Klingt richtig.
29,4 Jahre alt.
Okay. Ich glaube, also auch die Art und Weise, wie er spielt, ist so ein bisschen halt Khalil Mack-like auch. Das kann schon auch gut altern. Ich glaube, 140 Career-Sacks ist nicht unrealistisch.
Dann wäre er halt wirklich im absoluten Olymp.
Ja, ich glaube, das kann er schaffen.
Da gehört er eigentlich auch hin. Jemand, der so konstant spielt, also laut PFF, wie gesagt, nach der Art Sacks zu zählen, ist er der einzige Spieler, der in 4 aufeinanderfolgenden Saisons 14 oder mehr Sacks generiert hat.
Und da reden wir halt noch über einen Spieler, wo wir in der Vergangenheit öfter auch mal noch die Diskussion hatten, gerade im Vergleich zu Watt natürlich, klar, auch Division-mäßig, Fanbase-mäßig, der oft, in Anführungszeichen, weniger aus seiner Pressure-Production gemacht hat. Also, Watt ist ja einfach sehr effizient, ne, was Conversion angeht, aus Pressures auch Sacks zu machen. Garrett über die Jahre hat ja war eigentlich immer derjenige, der konstanter gewinnt, aber nicht die gleiche Anzahl an Sacks daraus produziert hat. Das heißt, wir reden ja theoretisch noch über einen Spieler, der vielleicht, wenn wir es mal 2 Jahre haben, wo er irgendwie in solche Saisons reinkommt und diese Production mehr noch auch in Sacks ummünzt, dann reden wir vielleicht da wirklich über einen der absoluten All-Time-Greats am Ende, auch statistisch halt gesprochen.
Und man muss dazu sagen, die Zahlen, die ich jetzt vorgelesen habe, also die Platzierung in allen voran, ist die Unofficial Leaders List, weil Sacks wurden ja nicht immer so gezählt wie heute. Da sind noch ein paar dabei, die vor dieser oder aus der Zeit davor kamen, also seit 1960, wenn man auf die Zeit nach 82 schaut, dann sieht zwar die Spitzengruppe sehr ähnlich aus, also da kommst du auch mit 140 Sacks dann in die auf Platz 7. Aber da ist er jetzt schon halt weiter oben, da ist er auf 38 und wird halt noch viel schneller dann in die absoluten Top-Regionen kommen. Ja, Myles Garrett wird ein Hall of Famer sein. Ich glaube auch nicht, dass die Browns ihn nochmal belohnen mit einem tiefen Playoff-Run.
Ja, ist halt die Frage.
So lange spielt er dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Was macht die Karriere halt noch? Ne? Kriegen wir irgendwie jetzt noch 3 Jahre, in denen er 30 Sacks für die Browns macht und dann aber das vierte Jahr, da geht er dann zu einem Contender und hat dann da irgendwie nochmal den Playoff-Run. Vielleicht ist es ja sowas am Ende.
Ich würde es mir wünschen, ehrlicherweise. Ich mag ihn sehr. Ja. Also, er ist bekannt. Toller Spieler. Toller Spieler und unsere Nummer 1 unverändert in diesem Ranking. Geh du doch gerne nochmal die 10 Platzierungen durch und dann schauen wir auf die, die es knapp nicht geschafft haben.
Genau, also ich gehe einmal von 10 auf 1 dieses Mal. Diesmal habe ich es andersrum, von 10 auf 1. Also Platz 10, Will Anderson, deine 11, meine 10. Von Platz 9, Josh Hines-Allen, deine 8, meine 9. Platz 8, Jared Verse, deine 9, meine 8. Allerdings mit Bonus, deswegen einen halben Punkt quasi vor Hines-Allen. Geteilter 6. Platz zwischen TJ Watt und Trey Hendrickson. Hendrickson haben wir beide auf 6, Watt hast du auf 5, ich auf 7. Max Crosby an 5, deine 7, meine 4. Aiden Hutchinson an 4, deine 3, meine 5. Und dann die Top 3. Bosa, Nick Bosa, deine 4, meine 3. Parsons haben wir beide auf 2. Myles Garrett haben wir beide auf 1.
Ja, ich finde es gut, dass du angekündigt hast, es anders zu machen als letztes Mal, aber es genauso gemacht hast.
Nee, hä? Von hinten nach vorne habe ich doch gesagt.
Natürlich, das hast du letzte Woche auch. Oder vorletzte Woche war das auch so gemacht. Immer so gemacht. Das ist auch die einzige Methode, nochmal ein Ranking aufzurollen. In meinen Augen. Aber sehr gut. Knapp nicht geschafft hat es zum Beispiel mein Spieler mit Sternchen, mein Platz 10, habe ich befürchtet, finde ich letztendlich auch in Ordnung, aber Jonathan Greenard von den Vikings war halt schon auch ein My Guy beim Draft. Dass wir überhaupt jetzt über Greenard als einen Top 15 Edge in der NFL sprechen, ist großartig in meinen Augen. Ich mag ihn nach wie vor sehr gerne. Mein Platz 10, dein Platz 13, wir sind auf 11 gewesen. Ich habe ihn am Ende Top 10 gehabt, tatsächlich wegen Eye-Test. Ich mag die Art zu spielen. Dieses Explosive, dieses Dynamische. Und er ist halt underrated. In meinen Augen nach wie vor noch logischerweise auch irgendwo, der wirklich aus dem Nichts auch ein bisschen kam. Aber ja, knapp außerhalb der Top 10.
Ja, es liegt halt auch daran, dass wir uns einfach bei 8 bis 10 so einig sind. Also was der Verse 9-8, Hines-Allen 8-9, Anderson 11-10, da ist halt dann nicht mehr viel Platz für einen Spieler, den nur einer in Anführungszeichen Top 10 hat und der andere halt ein bisschen niedriger. Greenard für mich, er ist halt überall gut, nirgends Elite oder nirgends Top 8 Level, so würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Ist das Will Anderson?
Ja, ist fair, nee, ist absolut fair. Also ich finde auch Greenard und Anderson sind wahrscheinlich deutlich näher beieinander, als irgendwer das nach der 2023er-Saison gesagt hätte. Seine Production hat natürlich einen Riesensprung gemacht. Jetzt im ersten Jahr in Minnesota. Da hat er natürlich schon noch profitiert von dieser Vikings-Defense. Also bestes Beispiel für mich hier, wir haben es gerade bei Myles Garrett gehabt, eben davon, wie viele Sacks macht er aus seinen Wins. Greenard letztes Jahr war da ein Stück weit, nicht ganz krass, aber ein bisschen das gegengesetzte Beispiel. Platz 14 in Pass-Rush-Win-Rate unter Edge-Rushern mit mindestens 300 Pass-Rush-Snaps in der Regular Season. In Total Pressures aber Platz 3. Und dann siehst du halt Platz 1 und 2, Myles Garrett, Trey Hendrickson, die waren aber halt auch bei 1 und 3 in Pass-Rush-Win-Rate. Also da siehst du schon ein bisschen die Diskrepanz. Er ist ein guter Run-Defender. Er ist für mich wirklich, also so knapp außerhalb der Top 10 finde ich ihn genau richtig. Es hätte ja, glaube ich, sogar nicht mal was dran geändert, wenn ich ihn jetzt auf 12 gehabt hätte. Dann wäre er auch die 11 gewesen. Insofern, ja. Ich glaube, das ist ein guter Platz für ihn.
Khalil Mack dahinter, da sind wir uns sehr einig. Nach wie vor einfach auf einem starken Niveau.
Aber ganz ehrlich, aber auch nur wegen dem Alter.
Weil ja, 100%.
Das war letztes
wir
Jahr,
warten
letztes
alle,
Jahr
dass,
war das ein
dass
Top
er von der Klippe fällt.
Ja, genau.
Aber
genau.
Bisher tut das
der
nicht.
Er ist halt wirklich 34. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, sein Markt. Er kam offiziell nicht auf den Markt, aber natürlich wird sein Berater geguckt haben, was wäre auf dem Markt. Er hat jetzt keinen Monstervertrag nochmal gekriegt bei den Chargers, was ja auch klar ist mit dem Alter. Ich hatte ihn auf 11, Khalil Mack, also für mich eher derjenige, der knapp außerhalb der Top 10 ist. Aber das ist wirklich ein reines, wie du gesagt hast, irgendwann muss der Drop-Off kommen. Und ja, das ist aber der einzige Grund, weil letztes Jahr war er ein Top 10 Edge.
Dahinter Greg Rousseau, bei dem du traditionell viel zu hoch bist in meinen Augen. Ich habe ihn auf 17, du auf 12.
Ja.
Das ist der Spieler, wo wir uns am uneinigsten sind sogar. Also
wirklich?
Ja, ja, ist ein underrated so Spieler, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber ich weiß nicht, ob. Also 12, da habe ich schon, glaube ich, den einen oder anderen noch davor. Also was heißt, glaube ich, habe ich.
Ja, sonst kommst du nicht auf 17. Ja, diese, also für mich sind Rousseau und Grenard super nah beieinander. Und auch beide so diese Gruppe halt. Wahrscheinlich werde ich die beide niemals irgendwie Top 8 haben. Aber irgendwie jetzt auf absehbare Zeit halt so knapp außerhalb der Top 10. Da sehe ich die beiden. Also für mich, ich habe sie ja 12 und 13. Das heißt, ich sehe sie auch offensichtlich deutlich näher beieinander als du. Das sind für mich vom Gesamtprofil ähnliche Spieler. Und ja, also ich mag Rousseau, ich finde, das ist ein relativ kompletter Spieler, auch wie Grenard, eben einer, der verlässlich gegen den Run ist, der production-mäßig. Klar, würde es meinen Case leichter machen, wenn der mal so eine 18-Sack-Saison dann irgendwie hinlegen würde.
Ja.
Aber pressure-mäßig ja super konstant. 55 Pressures 2023, 63 letztes Jahr in der Regular Season. Er kommt ja da auch auf seine Wins und er hat ja da den Impact, auch wenn es jetzt eben keiner ist für die, bisher zumindest nicht für die 16, 17 Sacks-Saisons.
Wer lange overrated war, ist unser Platz 13, wo wir uns sehr einig sind mit Platz 15, Platz 14. Brian Burns, der aber eine echt gute Saison gespielt hat bei einem neuen Arbeitgeber. Er ist nicht der Elite-Pass-Rusher, zu dem er mal gemacht wurde, lange Zeit. Er wird es, glaube ich, auch nie werden. Aber ich finde, er ist mittlerweile vollkommen berechtigt ein Top 15 Pass-Rusher.
Ja, ich finde auch, also wir haben ja, kann ja gleich noch dazu nehmen, Daniil Hunter ist auch noch geteilter 13. Platz, also wir haben drei quasi gleich auf. Bei Rousseau ist die Uneinigkeit eine ganze Ecke größer. Bei Burns und Hunter, die haben wir jeweils vertauscht. Also du hast Burns 15 und Hunter 14 und ich genau andersrum.
Ja.
Die sind mittlerweile, finde ich, in einem Tier angekommen, weil Burns sich ein bisschen weiter oben etabliert hat und Hunter vielleicht dann so einen halben Schritt zurückgemacht hat, ja.
Ja. Wen, die gleiche Frage wie nach jedem Ranking, wen haben wir nicht in der eigenen Top 15, aber nächstes Jahr wird er Top 15 sein und da reiche ich dir die Hand, Adrian.
Oh.
Ich glaube Greg Rousseau.
Oh,
weil
okay.
Hat jetzt zwei gute Jahre gespielt. Wenn er noch einen kleinen Schritt nach oben macht und dann so. Ja, also aktuell habe ich so Spieler wie Brian Burns, Hunter noch vor ihm. Aber was passiert mit einem Khalil Mack? Was passiert mit einem Daniil Hunter? Beide deutlich älter als Greg Rousseau logischerweise. Die kann er auf jeden Fall überholen und dann ist er schon in der Top 15. Und das kann ich mir durchaus vorstellen.
Mhm. Ja, das ist ja immer auch die Frage. Es ist ja leicht zu sagen, wen man in die Top 15 packt, aber wer fällt denn raus? Und gerade bei Edge, das Thema hatten wir jetzt einige Male, gibt es eine hohe Qualitätsdichte, wie bei Receiver eben auch. Bei Receiver ist es ja auch super schwer, überhaupt die Top 15 mal zu knacken. Ich habe mich hier für Chop Robinson entschieden.
Ja.
Der
nicht
kam,
Nick Bonito.
Nee, nicht Nick Bonito. Robinson kam jetzt bei mir auf Platz 20 rein, war sehr, sehr produktiv als Pass-Rusher letztes Jahr. Nicht nur in den Total-Stats, sondern auch down for down Platz 6 in Pass-Rush-Win-Rate.
Vor allem in denen.
Platz 7 in True Pass at Win Rate. Also der war echt gut, down for down. Und Speed, Explosivität, das wussten wir, dass er da extrem gut ist und extrem gefährlich ist. Er hat halt auch eine riesige Range. Das fand ich jetzt auffällig, als ich ihn nochmal mir angeguckt habe, von einfach der Art, also der Snap passiert, er steht an irgendeinem Punkt. Wie viele Punkte kann er innerhalb von einer Sekunde erreichen quasi? Also wie viele Gaps kann er zur Seite gehen? Wie weit kann er einen Tackle ins Backfield pushen? Da ist er, hat er eine wahnsinnig große Reichweite. Und dann, klar, er kann außenrum Tackles immer wieder überrascht, hat er immer wieder geschafft. Plus, er kombiniert es mit so einer Power, die auch viel aus dem Speed herauskommt und die, glaube ich, Tackles bei ihm nicht unbedingt immer erwarten. Run-Defense passt auch bei ihm dazu. Da sind wir auch nochmal bei dem Thema vom Anfang dieser Folge. Tackling, nicht ganz so da. Teilweise auch, weil er Plays einfach überrennt. Aber wenn er da in Jahr 2 noch ein bisschen stabiler wird, sich generell auch noch mehr akklimatisiert, als Run-Defender noch ein bisschen sicherer wird, ich glaube, das wird einer für die Top 15 sein, weil dann ist es halt auch jemand, der mal so ein Jahr haben kann mit 12, 13, 14 Sacks, sowas in der Richtung.
Ich sehe ja gerade erst, dass du Nick Bonito nicht mal in der Top 20 hast. Das ist natürlich frech.
Ja, Bonito ist für mich ein. Wo hattest du ihn?
Irgendwo zwischen 16 und 20 auf jeden Fall.
Genau, also bei mir ist er so genau dahinter dann. Also er wäre so irgendwie 21, 22 dann bei mir gewesen. Für mich im Moment noch zu sehr Produkt des Schemes mit einem zu einseitigen Profil. Also ich mag den Spieler, ich finde die immer noch sehr spektakulär einfach, diese Art Spieler. Aber ich bin schon auch in meiner generellen Priorisierung mehr in die Power-Richtung gegangen die letzten Jahre. Gerade auch mit, also Versus ist ja so das beste Beispiel. Und da finde ich Bonito noch zu eindimensional. Und wie gesagt, ich glaube, er hat halt schon sehr von dem Scheme in Denver profitiert.
Welcher Rookie wird nächstes Jahr in unserer Top 15 auftauchen? Ja, das ist relativ spaßlos, ja. Weil Abdul Carter ist natürlich der haushohe Favorit für eine Top-15-Platzierung. Wobei ich mir da aber nicht sicher bin, dass das passiert.
Nee, auch also gar nicht. Ich meine, wir sind ja beide bei ihm, glaube ich, ein Ticken niedriger, als der Konsens bei ihm war.
Ja.
Aber klar, er ist schon die logische Antwort. Ich habe mich wirklich hier gefragt, wer sind überhaupt die Alternativen? Also ich bin hoch bei einem Michael Williams, aber gerade was das Pass-Rush-Ding angeht, mal gucken, wie schnell das funktioniert. Jalen Walker, auch hier ist, glaube ich, die Frage fair, wie schnell der in der NFL funktioniert. Und dann, also dahinter wüsste ich jetzt gar nicht mal, wen ich ins Rennen werfe. Ich meine, Shamar Stewart ist die ultimative Wildcard, wenn doch alles perfekt läuft im ersten Jahr, wer weiß. Aber jeder abgesehen von Abdul Carter wäre dann schon echt überraschend.
Naja, also wenn Mike Green mit Sachen Production so weitermacht, wie er bisher im Small College.
Stimmt, ja, das stimmt.
Also, das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, da war ich ja sehr hoch. Aber ansonsten, ja, also vielleicht einer dieser Speedrusher von den Falcons, aber das wäre
ja, und das wäre überraschend und der wäre, glaube ich, das würde ich verhindern in dem Fall, einfach weil ich, das hatten wir jetzt ja mit Bonito gerade, das Thema, der müsste mich dann schon im Gesamtprofil
aber
überzeugen.
Du warst doch großer Javon Walker-Fan.
Genau, aber das ist ja das, was ich gerade meinte. Ich kann schon sehen, dass der produktiv ist im ersten Jahr, aber wie gut er tatsächlich schon spielt direkt, also vom Gesamtprofil her.
Und das spielt ja auch eine Rolle hier in so einem Ranking.
Genau. Wenn, das ist halt das Ding, wenn der halt als Speedrusher irgendwie als Rookie 10 Sacks hat, klar, dann ist erstmal jeder hoch bei dem. Weiß ich nicht, ob ich den dann Top 15 ranke deswegen.
Ja. Das war auf jeden Fall unser letztes Ranking für diesen Sommer, für diese Offseason. Wir verabschieden uns in 2 Wochen Sommerpause. Wenn ihr das hört, werde ich schon irgendwo in Griechenland verweilen und in der Sonne brutzeln. Hoffentlich. Und wir hören uns dann Anfang Juli wieder mit den Division Previews. Soweit ist es schon wieder.
Soweit ist es, ja. Division Previews. Und dann geht das natürlich über. Wir haben dann, klar, wisst ihr, unsere große Prediction-Folge auf der Tour. Im Moment gibt es noch ein paar Tickets. Schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auch auf Instagram noch mal dazu was gepostet. Könnt ihr einfach direkt auf den Link gehen.
Ja, das geht bei Instagram, glaube ich, immer noch nicht, dass man bei einem Post auf den Link geht. Aber ihr werdet den Link finden, irgendwo auf unserem Instagram-Profil. Und da seid ihr Digital Native genug, da bin ich mir ganz sicher. So wie Adrian.
Ich glaube es auch. Ja.
Schaut da gerne vorbei. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Hört gerne noch mal alle Ranking-Folgen noch mal durch. Hört euch gerne alte Folgen noch mal an und lacht über unsere schlechten Takes, die wir da gemacht haben. Schaut in unserem Shop vorbei, wer uns supporten will. Entweder da oder bei Patreon www.downsettalk.de/support. Da werdet ihr fündig oder direkt einfach bei Patreon nach Downset Talk suchen. Sonst noch was? Nee, ne? Das müsste reichen.
Ich glaube, das reicht, ja. Gibt auch viele Bonusfolgen. Also, wenn ihr noch nicht Supporter seid oder Supporter seid, noch nicht alle gehört habt, da habt ihr auch was zum Aufholen.
In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Schöne Woche wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.